Offiziell hat der Euro jetzt schon seit Einführung 42,3% Kaufkraft verloren. Mhm. Aber gegenüber Gold oder gegenüber
Bitcoin
99%,
mein Lieber. Also wie gesagt, das ist meines Erachtens Kappes. So ein bisschen wundern mag in diesem Buch. Ich habe es in den letzten 2-3 Tagen nochmal mir angeschaut an irgendeiner Stelle. Ich habe es hier sogar aufgeschrieben, gerne, aber jetzt aus Zeitgründen schaue ich nicht nach. Gibt es eine Stelle, wo du sagst, eine Vermögensteuer ist notwendig, oder wo ist dann mein Problem?
Also erstens natürlich, also ich fange jetzt vorne an, Inflation ist für mich Diebstahl.
Da braucht man keine wissenschaftliche Studie anzustellen.
Ich habe trotzdem geguckt, also Berkeley, genau, gab es eine Studie, die ganz klar zeigt, aber du weißt, es ist, wie es immer ist, These, Antithese. Ja. Zu jedem Thema gibt es auch eine Gegenthese von irgendeiner University.
Genau. Also wir sollten erstmal sozusagen so Bauchgefühle und Anekdoten und so weiter versuchen, außen vor zu lassen. Minenaktien hast du mal promoted in irgendeinem Buch. Minenaktien sind weit schlechter gelaufen in den letzten 10 Jahren als der allgemeine Aktienmarkt.
Ja gut, aber ich habe sie erst 2020 empfohlen.
Und so könnte ich noch 15 andere Beispiele,
wir haben nur nicht die Zeit. Nenn mal die Prognosen, die eingetroffen sind. Ich meine, ich habe mir jetzt auch dein ETF angeschaut, du hast ja auch keine Outperformance hingelegt. Also wieso sollte ich jetzt ich kann mir einfach einen MSCI ETF kaufen, das kostet glaube ich sogar weniger mit 0,2, du kostest 0,5 und der MSCI hat viel besser performt. Also könnte ich jetzt auch sagen.
Wir sehen ja immer wieder, und Marc, du bist doch das beste Beispiel, der Crash des Eurosystems hat nicht stattgefunden, bis 2023, wo du das seit Jahren sagst. Du hast mal in irgendeinem Buch im 2019er gesagt, die Deutsche Bank ist zum Sterben verurteilt. Also ich habe es hier, oder zum Untergang verurteilt. Das war 2019. Wenn du 2019 die Deutsche Bank Aktie gekauft hättest, dann hättest du ganz nahe am Tiefpunkt gekauft und heute die meisten Tech-Werte, also bis Ende 2024, mit der Deutschen Bank Aktie outperformt.
Damit habe ich den S&P und den MSCI outperformt, und zwar um 100%, bin ich super happy.
Also ich würde jetzt nicht so ohne weiteres dir abnehmen.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem richtigen Highlight. Es gibt nämlich ein Streikgespräch, auf das haben wir lange hingearbeitet und das hat es in sich. Zu meiner Linken sitzt ein Vermögensverwalter, der da sehr bekannt ist, auch als ETF-Papst, und er hat wirklich Standardwerke zu diesem Thema geschrieben. Sein jüngstes Buch heißt Souverän investieren für Einsteiger. Herzlich willkommen, Gerd Kommer.
Freut mich sehr, Mario.
Und zu meiner Rechten Marc Friedrich, Finanzexperte, zigfacher Bestsellerautor, und das jüngste Werk heißt Die größte Revolution aller Zeiten. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sehr schön, dass ihr da seid. Und heute wollen wir mal ein bisschen Schlagabtausch hier haben. Ich glaube, es gibt einiges zu besprechen. Wir haben spannende Themen vom Aktienmarkt natürlich über Rohstoffe bis hin zu Bitcoin. Fangen wir mit einer unangenehmen Frage für beide an. Marc, fangen wir mit dir an. Du hast ja, da liegen schon einige Werke, Gerd Kommer hat sich vorbereitet, hast ja schon ein paar Prognosen abgegeben und warst immer ein bisschen kritisch zum Euro zum Beispiel und hast geschrieben, bis spätestens 2023 muss eigentlich dieses Kartenhaus zusammenbrechen. Warum sitzen wir denn jetzt noch nicht alle unter der Brücke? Warum ist der Euro noch nicht kollabiert?
Ja, war wohl eine falsche Prognose, ne? Es ist so, dass einfach, wenn man in die Zukunft schaut und Prognosen abgibt, ist es oftmals leider so, dass es nicht eintritt. Es ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Nein, um ernst zu sein, natürlich war mir nicht klar, dass die Notenbanken bereit sind, alles in die Waagschale zu werfen, Billionen sozusagen ins System zu pumpen, um den Euro zu retten. Fakt ist aber auch, ohne dass die Spielregeln geändert wurden, wäre der Euro schon längst passé. Man hat ja die Maastrichter Kriterien alle gebrochen. Und dahingehend muss man sagen, es wäre wie im Fußball, wenn man während dem Fußballspiel die Regeln ändert, wenn die eine Mannschaft auf einmal die Hände verwenden darf, dann ist es natürlich unfair. Aus dem Grund muss man sagen, der Euro, wie gesagt, gibt es noch tatsächlich. Aber wenn man zum Beispiel anschaut, wie die Kaufkraft ist vom Euro gegenüber Gold oder Bitcoin, hat er schon 90%, 95%, 99% verloren. Also eigentlich ist er schon gescheitert. Aber wie gesagt, die Prognose war tatsächlich falsch.
Aber da muss ich Einspruch erheben, Marc. Also du kannst eine normale Währung wie den Euro oder den Schweizer Franken, die norwegische Krone, den US-Dollar nicht daran messen, dass er über 90 Jahre oder sowas gegenüber Gold, gegenüber Immobilien, gegenüber Aktien, gegenüber Assets, also Investment Assets, an 80, 90 oder annähernd 100% seiner Kaufkraft verliert. Das ist ja so gewollt, das muss so sein, nicht nur, weil die ganzen Zentralbanken 2% Inflation ja an anstreben, 2% Konsumgüterinflation anstreben. Und wenn du ganz einfach nur ausrechnest, 2% bei 90 Jahren, dann sind wir irgendwo bei 90% Wertverlust.
Aber das Problem ist ja, Gerd, den Euro gibt es erst seit 25 Jahren.
Also es ist sozusagen in einem Satz gesagt, not a bug, it's a feature von dem System. Und wir wollen ja, dass Immobilien, wir wollen ja, dass Aktien, wir wollen ja, dass Gold an Kaufkraft zunimmt. Ne? Wenn ich 30 Jahre lang in Aktien investiere und mein Geld, mein Vermögen in der Zeit, mein anfängliches Investment verdoppelt oder verdreifacht habe, dann bin ich glücklich, kann davon leben. Und das bedeutet, ich kann mir mit dem anfänglichen Investment halt ein Vielfaches an Konsumgütern kaufen. Also mit anderen Worten, die Entwertung einer Währung gegenüber einem Asset, wie gesagt, spielt überhaupt keine Rolle, ob das jetzt der MSCI World ist oder eine einzelne durchschnittliche Aktie oder Gold oder Anleihen oder sowas. Das muss so sein, das wollen wir, das ist gewünscht und das ist kein Kritikpunkt gegenüber einer Währung.
Aber eine Nachfrage, klar, für alle, die investieren, kann man sagen, dies ist dann kein Problem, weil die gewinnen vielleicht sogar. Ja. Aber wer nicht investiert, ist dann ja schon...
Das ist genau der Punkt. Ich meine, die Kollateralschäden in unserem Schuldgeldsystem, im Fiat-Geldsystem sind gigantisch. Also erstens leihen wir Geld in der Zukunft, um es jetzt zu verbrauchen. Also wir verschulden uns für die nächste Generation. Wir verbrauchen viel zu viele Ressourcen. Viele Menschen können nicht investieren. Also die Kluft zwischen Arm und Reich wird ja immer größer und ist natürlich dann auch eigentlich das Fundament für soziale Unruhen, für populistische Parteien, für immer mehr Kollateralschäden im gesamten System. Also dahingehend, es ist eigentlich der Fehler im System. Deswegen plädiere ich ja schon lange für ein besseres Geldsystem und die Inflation 2%, das ist kein Bug, das ist eher ein Raubzug gegen oder die Enteignung der Bürger, weil uns die Lebenszeit gestohlen wird. Weil Gerd, du, ich und auch Mario, wir investieren das Wertvollste, das Raste, was wir besitzen, um Geld zu verdienen in unserer Lebenszeit. Und die ist definitiv limitiert. Und wenn diese gespeicherte Lebenszeit in Form von Euro zum Beispiel, von Geld, uns dann genommen wird durch Steuergeldverschwendung, aber vor allem durch Inflation, also durch Kaufpreis, durch Kaufkraftentwertung, dann ist es Diebstahl. Weil das Problem ist, guck mal, heutzutage kann sich kaum noch jemand irgendeine Immobilie leisten. Und die Menschen müssen arbeiten, müssen sich verschulden, um überhaupt eine Immobilie zu bekommen. Also die Ungerechtigkeit im System ist eigentlich programmiert. Und deswegen, das führt dann irgendwann zu Schuldenkrisen, die wir gerade sehen. Die Schulden sind exorbitant hoch. Staatsschulden, Unternehmensschulden, Privatschulden. Und parallel versucht man ja völlig verzweifelt, das System am Leben zu erhalten. Du weißt selber, mit jeder Krise haben die Notenbanken immer mehr Geld reinpumpen müssen, weil sie in der Bredouille sind, müssen die Zinsen senken. Und wir profitieren natürlich, weil wir in den Assets investiert sind, in Aktien, in ETFs, in Gold, in Bitcoin und so weiter. Aber der normale Mensch da draußen, dem geht die Kaufkraft flöten.
Einspruch. Also gerne. Wir haben als Bruttoinlandsprodukt und damit auch die Haushaltseinkommen in realen Größen, also Inflationsgrößen, nach Abzug der Inflation, nach Abzug dieser 2-3% Inflation, die wir in den letzten 50 Jahren im Schnitt hatten, ob in Schweizer Franken, ob in norwegischer Krone, Euro. Das hat sowieso nichts mit dem Euro zu tun. Das ist in jeder Währung, jeder Fiat-Währung so.
Absolut richtig.
Wenn wir diese Inflation abziehen, dann hat trotzdem oder sogar deswegen das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, also die Haushaltseinkommen in den letzten 50 Jahren, in den letzten 30 Jahren, in den letzten 20 Jahren, in den letzten 10 Jahren zugenommen. Also der durchschnittliche Bundesbürger hat heute ein größeres, reales, kaufkraftbereinigtes Haushaltseinkommen als vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. Das Gleiche gilt auch für das Wohlstandsniveau. Ich habe nochmal die Tage mir den soeben erschienenen UBS Global Wealth Report und so ähnliche Studien, also über das Wohlstandsniveau in den 20, 30 westlichen Ländern, von denen hinreichend gute Daten vorliegen. Das Wohlstandsniveau, wie gesagt, nach Abzug von Schulden, also Haushalt, persönlichen Schulden, Privathaushaltsschulden, nach Abzug von Inflation, das ist halt nun mal in den letzten 20, 30 Jahren gestiegen und auch in Deutschland gestiegen. Und
nicht in Südeuropa.
Es gibt immer irgendwelche Länder, in denen es nicht gestiegen ist, aber weltweit ist es gestiegen. Das hat auch mit den Schwellenländern zu tun und jetzt in fast allen westlichen Ländern.
Aber wenn du rausschaust...
Und wie gesagt, also Inflation ist ein Feature und kein Bug und wir müssen einfach nur Vermögen oder Einkommen inflationsbereinigt messen. Und wenn mein Gehalt jedes Jahr um 5% steigt im Schnitt, als Beispiel, so ein Rechenbeispiel, und wir haben 2,5% Inflation pro Jahr. Wo ist dann mein Problem?
Also erstens, natürlich, also ich fange jetzt vorne an, Inflation ist für mich Diebstahl, ist eine versteckte Steuer und dagegen muss sich der Bürger wehren, weil wie gesagt, ich investiere Lebenszeit, um Geld zu verdienen und die wird mir genommen und die Lebenszeit ist definitiv endlich weg. Zweitens, wenn du rausschaust, die Realität spricht eine andere Sprache. Wir können viele Studien herausziehen, aber dem Deutschen geht es durchschnittlich besser. Der Mittelstand ist am erodieren. Du hast ja meine Bücher gelesen, der Cantillon-Effekt wird ja auch was sagen. Der Cantillon-Effekt ist genau das Problem, dass die breite Masse jeder Zuschauer hier draußen eigentlich immer schleichend enteignet wird. Der Cantillon-Effekt sagt ganz klar, diejenigen, die nah am Trog der Notenbanken sind, profitieren übermäßig natürlich von der Geldschwemme. Weil diejenigen, die schon was haben, die kriegen Kredite, die können mehr Häuser kaufen, Unternehmen können sich verschulden. Der normale Bürger eben nicht, das ist das Problem. Ihm wird die Kaufkraft, die Lebenszeit gestohlen und zwar einmalig. Und parallel ist es ja auch so, dass wir die Assetpreise sehen, aber die meisten haben ja keine Aktien in Deutschland. Die Aktienkultur, weißt du ja selber, ist relativ schlecht und die ist schlecht bestellt in Deutschland.
Deswegen, die wollen wir nach vorne bringen.
Die bringen wir auf jeden Fall nach vorne. Man muss investiert sein natürlich, ja. Aber die Ungerechtigkeit im System wird immer größer. Und wir sehen auch, dass die Reallohnentwicklung ist seit 1971 schlechter als die Produktivität. Die Produktivität ist stark gestiegen, aber wir haben nicht davon profitiert. Wer hat denn vom Euro profitiert zum Beispiel? Es war die Wirtschaft und der Staat durch Steuereinnahmen, aber die breite Masse, der Mittelstand, hat weniger in der Tasche aktuell als, und es, da können alle Statistiken rausgehen, die Leute da draußen merken, deswegen sind sie kritisch, deswegen haben wir in den USA Trump jetzt gesehen als Gewinner, deswegen sehen wir Parteien am linken und rechten Rand, die immer stärker Zuwachs bekommen, weil die Menschen merken, es bleibt weniger am Ende des Monats übrig. Egal ob in der Tankstelle, beim Tanken oder bei den Stromrechnungen, es ist alles teurer geworden.
Also das ganz kurz, dass wir vielleicht erstmal Punkt für Punkt alles durchgehen. Marc, eine Anmerkung dazu. Inflation, klar, raubt Kaufkraft, aber vermischst du da nicht alles ein bisschen, weil wir haben ja zum Beispiel gerade in Deutschland auch extrem hohe Steuernabgaben. Also das ist ja
quasi. Und top ist auch Diebstahl,
genau. Ja, aber das ist ja quasi, eine Inflation ist ja schon etwas, was, sagen wir zumindest jetzt in vielen Ländern normal ist, können wir jetzt natürlich drüber streiten, aber es sind doch auch andere Faktoren, oder? Es ist ja nicht nur die Inflation, die wir jetzt
klassisch in Deutschland kennen, sondern, ja, natürlich, klar. Also in Deutschland haben wir natürlich die höchsten Abgaben und Steuerlast überhaupt. Wir haben zu viel Bürokratie, wir haben hausgemachte Probleme, der Atomausstieg war ein definitiver Fehler, die Flüchtlingskrise war ein Fehler, es fällt uns jetzt alles auf die Füße und jetzt müssen wir uns mit der Realität einfach auseinandersetzen. Und natürlich müssen wir genau da ansetzen. Wir brauchen eine radikale Steuerreform, um Deutschland wieder wettbewerbsfähig zu machen. Ich bin auch dafür, dass Erstimmobilienbesitzer zum Beispiel keine Grunderwerbsteuer zahlen müssen, um den wirklichen statistischen Durchschnitt reicher zu machen, weil es heißt ja immer, dem Deutschen geht's zu gut. Der Italiener, der Franzose ist statistisch gesehen reicher als wir, weil die haben schon Immobilienbesitz, wir eben nicht. Und deswegen müssten wir da ansetzen, um den Leuten wieder mehr Geld am Ende des Monats in der Tasche zu lassen und natürlich auch um die Altersvorsorge voranzutreiben. Weil wir sehen ja, die Altersvorsorge, das Rentensystem, Krankenversicherung, Pflegeversicherung sind de facto alle pleite. Wir müssen privat selber vorsorgen. Dann müsste man sagen, Abgeltungssteuer abschaffen zum Beispiel. Bin ich ein großer Fan davon, damit es Sinn macht, für die Menschen in Aktien zu investieren.
Wäre das sinnvoll? Gehst du damit?
Ja, selbstverständlich gehe ich damit. Also, dass Deutschland ein Hochsteuerland ist, Hochabgabenland ist und dass die Steuern runter müssen, ist ja unbestritten. Ich muss mich nur so ein bisschen wundern, Marc, in diesem Buch, ich habe es in den letzten 2-3 Tagen nochmal mir angeschaut, an irgendeiner Stelle, ich habe es hier sogar aufgeschrieben, gerne, aber jetzt aus Zeitgründen schaue ich nicht nach, gibt es eine Stelle, wo du sagst, eine Vermögensteuer ist notwendig oder wäre begrüßenswert. 2012 hast du das geschrieben, also das passt
irgendwie nicht. Ich habe mich weiterentwickelt. Ja. Weißt du, wenn man jung ist, ist man Sozialist. Ja, ich war sogar Punk. Und wenn man älter wird, wird man konservativer. Ja. Also ich meine, es wäre ja schade, wenn ich jetzt noch auf dem Stand vor 13 Jahren war, habe ich das sogar geschrieben. Ich habe mich natürlich weiterentwickelt, habe eine andere politische Meinung. Ja.
Also ich bin völlig d'accord. Wir haben eine schlechte Regierung in den letzten 3 Jahren und in den vorhergehenden 16 Jahren auch. Deutschland hat die Digitalisierung verschlafen,
alles,
wir haben zu hohe Abgaben,
Bürokratie,
Staatssektor. Wir haben völlig überbürokratisiertes System, ein Staat, der überall übergriffig wird.
Deswegen sollten wir gar nicht streiten. Genau, wir sollten uns zusammentun und gegen die da oben streiten eigentlich. Wir haben die Argumente auf unserer Seite, Gerd.
Ja, ich sag nur,
nach dem Interview.
Ja, genau, dann gehen wir los.
Wo wir vielleicht nicht einer Meinung sind, ich sag nicht, dass der Euro daran schuld ist. Na, der Euro, in den knapp 26 Jahren, den es ihn gibt, hat sich wacker geschlagen. Er hat gegen den Dollar in den 26 Jahren im Schnitt ganz minimal abgewertet. Absolut lächerlich minimale Abwertung. Er hat gegen einen Warenkorb von den 70 wichtigsten Weltwährungen Handels-Trade-Weighted, also Handelsstroms gewichtet, hat er deutlich aufgewertet im Schnitt in diesen 26 Jahren. Der Euro hat die Transaktionskosten und Wechselkosten, Hedgingkosten für Unternehmen und private Haushalte innerhalb der Eurozone reduziert. Ich wäre auch dafür, lieber einen Nordeuro gehabt zu haben, ja, statt den Euro, den wir haben. Aber insgesamt muss man sagen, ist der Euro eigentlich eine gute Sache gewesen. Und er hat auch nichts mit einer Schuldenunion zu tun. Er hat nichts mit Staatsschulden zu tun. Ne? Also wir können, Japan hat keinen Euro und trotzdem hohe Staatsschulden. Wenn wir uns in eine Schuldenunion hinein manövrieren lassen von bestimmten Politikern im In- und Ausland, dann hat das nichts mit dem Euro zu tun. Wir könnten eine Schuldenunion ablehnen oder annehmen mit oder ohne Euro. Man hätte ja auch eine Schuldenunion schon zu D-Mark-Zeiten haben können, wenn man sie gewollt hätte.
Also der Euro war natürlich eine gute Idee, fand ich super, aber natürlich hat man einfach leider irgendwann alle Kriterien, die man sich vereinbart hat, fallen gelassen. Also maßliche Kriterien, die ersten, die es gebrochen haben, waren die französische Regierung und die deutsche Regierung. Und damit hat man ihn eigentlich ad absurdum geführt. Zudem spricht leider die Geschichte gegen Währungsunionen, weil Währungsunionen in der Geschichte immer gescheitert sind, weil nun mal es schwierig ist, unterschiedlich starke Volkswirtschaften in ein Währungs- und Zinskorsett zu betten. Weil die Zentralbank, die jetzt meiner Ansicht nach in Frankfurt planwirtschaftlich sozialistisch agiert, kann nicht sagen, wie sollte der Zins in Portugal sein und in Finnland. Aus dem Grund hat ja zum Beispiel der US-Dollar, die Fed, unterschiedliche Regionen eingeteilt, ne, damit man den Zins auch dementsprechend anpassen kann. Das haben wir nicht. Wir denken, wir können planwirtschaftlich aus Frankfurt definieren, wie der Zins in ganz Europa zu sein hat. Und es funktioniert nicht. Deswegen war eigentlich die Krise in sich vorprogrammiert. Hans-Werner Sinn hat es ja auch gesagt, ein ganz klarer Konstruktionsfehler innerhalb des Euros. Und für mich ist der Euro nur eine Währung auf Zeit. Haltbarkeitsdatum ist abgelaufen. Und deswegen sehen wir ja auch die Entwertung. Offiziell hat der Euro jetzt schon seit Einführung 42,3% Kaufkraft verloren. Aber gegenüber Gold oder gegenüber
Bitcoin,
99%,
mein Lieber. Also wie gesagt, das ist meines Erachtens Kappes, eine Währung, egal wie die heißt, der Tatsache, dass in der Währung Assets, Vermögenswerte, Immobilien, Gold, Aktien, das relativ zu diesen Vermögenswerten die Währung abwertet, die muss es, ja, das wäre ja
Die ganzen Sparer werden enteignet, wenn die nicht in den richtigen Assetklassen sind. Das heißt, warum laufen denn jetzt auf einmal auch in München, wir haben es vorhin besprochen, Menschen rum, die Pfandflaschen sammeln, die aber ihr Leben lang gearbeitet haben, weil es vorne und hinten nicht mehr reicht.
Aber wenn eine Währung nicht abwerten würde...
Wir brauchen ein neues Geldsystem, das Problem
ist Geld. Aber dann würde es ja gar keine Assets mehr geben, oder? Dann wäre ja quasi die Währung das Asset.
Ja, wir brauchen ein deflationäres Geldsystem. Da kommen wir nachher noch auf Bitcoin.
Aber genau, sprechen wir drüber. Aber ja, vielleicht verschieben wir das auch später. Nur eine Frage. Dann, wenn wir jetzt, um das abzuschließen, wenn die Währung nicht abwerten würde gegenüber Gold, Immobilien, Unternehmensbeteiligung, dann würde ja keiner mehr investieren, oder? Weil dann
wird
ja
quasi der Wert bleiben. Guck mal, wir hatten ja einen Goldstandard von 1790 bis 1914 oder bis 1923, kommt drauf an, wie lange man schaut, gab es einen Goldstandard. Und im Goldstandard war zum einen Produktivität, Wirtschaftswachstum stärker als unter jedem Fiat-Geldsystem. Gibt's eine Studie von Harvard, habe ich dabei, weil ich wusste schon, du kommst bestimmt mit irgendwelchen Studien, ich habe mich schon vorbereitet. Und da gibt's natürlich auch These, Antithese etc. pp. Aber die Innovation, die Produktivität war im Goldstandard höher als unter einem ungedeckten Papiergeldsystem. Das suchst du schon.
Ich habe dazu ja mal einen Blogbeitrag mit einem Kollegen geschrieben. Da braucht man keine wissenschaftliche Studie anzustellen.
Ich habe trotzdem geguckt, also Berkeley gab es eine Studie, die ganz klar zeigt, aber du weißt ja, es ist, wie es immer ist, These, Antithese. Ja. Zu jedem Thema gibt es auch eine Gegenthese von irgendeiner University.
Genau. Also die in den USA als dem letzten Land, das aus dem klassischen Goldstandard ausstieg, 1933, also im Gefolge der Weltwirtschaftskrise damals oder der amerikanischen Wirtschaftskrise eigentlich, also bis die 88 Jahre, bis 1933 habe ich jetzt vereinfacht genommen, und dann die 88 Jahre danach, also bis heute sozusagen, bis zu 21. Und in diesen zwei Phasen, der ersten Phase war sozusagen die gesamte Weltwirtschaft basiert ja auf einem Silber- oder Goldstandard. Ja. Und danach Fiat Money. Dann gab es noch die kleine Episode, dass die USA von 1944 bis 1971 so einen Quasi-Goldstandard hatten und so weiter. Und bitte alle googeln Gerd Kommer Blog Goldstandard. Dann könnt ihr die Tabelle euch selber anschauen. Aber es ist glasklar am Beispiel der USA und Großbritannien, und das könnte man auch für andere Länder zeigen, dass die Wirtschaftswachstumsraten, die realen Pro-Kopf-Wirtschaftswachstumsraten höher waren deutlich höher waren im Fiat Money Standard. Und auf jeden Fall, selbst wenn man jetzt noch andere Länder dazugenommen hätte oder irgendjemand sagen würde, ja, die Daten hier, die kommen von der Universität Groningen, also das ist die weltweite Autorität für langfristiges Wirtschaftswachstumsmessungen. Also all diese Zahlen, die wir irgendwo in Büchern lesen, wie seit 250 Jahren das Wirtschaftswachstum zugenommen hat, kommen alle aus dieser Datenbank. Also das ist jetzt nicht irgendwie Hokuspokus. Und selbst wenn es nicht ganz genau so ist, weil ich noch andere Länder messe oder sowas, der Unterschied ist so krass. Mhm. Ne? Also nur als Beispiel, in den USA war bis 1933, in den 88 Jahren davor, das Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum real 0,9%. Danach in den 88 Jahren ab 1933 bis 2021 2,3%.
Okay, dann zeigt ihr meine Zahlen, Berkeley University, Kalifornien, 1790 bis 1913, Average GDP Growth Rate 4,2%, dann Fed Managed Fiat Standard 2,8%.
Fängt ja schon an. Ja. Der Goldstandard in den USA wurde nicht 1913 abgeschafft, sondern 1933.
Also die haben ja den Average genommen, also nicht nur in den USA. Aber sag mal so, wenn wir mit Studien argumentieren, ist es ja immer so, es gibt These und Antithese. Du kannst zu jeder Behauptung irgendeine Studie finden und genau das Gegenteil. Da sind wir uns beide einig. Ich glaube einfach, dass ein gedecktes Geldsystem stärker, robuster ist, weniger Krieg organisiert, weniger Müll verbraucht. Also ich sage auch immer, eigentlich müssen die ganzen Klimakleber nicht sich auf die Straße kleben, sondern an die EZB. Weil nur im Fiat-Geldsystem ist es möglich, Ideologien oder wie ich immer so lapidar sage, Gehirnschürze zu finanzieren, wie zum Beispiel zu sagen, okay, wir machen jetzt hier Degrowth oder wir holen jetzt Plastikprodukte aus China und verkaufen die hier beim Aldi und die werden einmal verwendet, werden weggeschmissen. Also wir leihen uns ja eigentlich Kaufkraft in der Zukunft bei der nächsten Generation und verschwenden es jetzt. Nur im Fiat-Geldsystem kannst du Ressourcen massiv verschwenden. Aber es würde in einem Bio-Bitcoin-Standard nicht funktionieren. Auch Kriege, wenn ich kurz sagen darf noch. Ja. Kriege, langfristige Kriege, die wir momentan sehen wie in der Ukraine oder auch in so Materialschlachten in anderen Ländern, wären in einem gedeckten Geldsystem nicht möglich. Das haben wir auch gesehen. In der Vergangenheit war es immer so. Die Länder, die längere Kriege hatten im Goldstandard, waren massiv pleite. Also zum Beispiel Frankreich zum Beispiel. Warum hat denn zum Beispiel Richard Nixon 1971 das Goldfenster geschlossen? Weil der Vietnamkrieg einfach ausufernd teuer war.
Genau, ja. Aber das ist ja genau der Knackpunkt, der Goldstandard. Also vor 1933 gab es bekanntlich auch eine Menge Kriege.
Aber nie so lange.
Ja, der Erste Weltkrieg war der größte.
Ja, aber danach waren wir komplett pleite.
Also genau. Und was ist geschehen im Ersten Weltkrieg? Und das ist ein wunderbares Beispiel. Mhm. Und das kann man auch auf einen theoretischen, das ist wirklich hypertheoretischen Bitcoin-Weltwährungsstandard ausdehnen. Weil du, glaube ich, mal irgendwo gesagt hast, und mit einem Bitcoin-Weltwährungsstandard hätten wir keine Kriege oder weniger Kriege.
Glaube ich immer noch
nach wie vor daran. Was macht ein Land, ob das jetzt USA heißt oder Deutschland oder Russland oder China, wenn es einen Krieg führen möchte und einen Goldstandard währenddessen hat? Oder theoretisch Gedankenexperiment Bitcoin-Standard. Mhm. Also ein Commodity-basierten Währungsstandard und dieses Commodity, einmal Gold und einmal Bitcoin, kann dieses Land, wie gesagt, USA, Russland, Deutschland, wer auch immer, natürlich nicht beliebig vermehren und so weiter.
Ne? Genau.
Und was tut dieses Land dann? Dann setzt es während des Krieges, ich muss mich korrigieren, wenn der Gegner ein kleiner Gegner ist, jetzt nehmen wir mal Russland und Ukraine, dann spielt das überhaupt keine Rolle. Also dann kann ich ausreichend Schulden machen. Also wenn die USA jetzt gegen Luxemburg in den Krieg zieht und die USA ist im Goldstandard, brauchen die USA den Goldstandard nicht aussetzen, weil das ein Muckefuck ist.
Aber Vietnam hat schon gereicht,
war ja auch klar. Also Vietnam war schon schwieriger, ja. Aber Vietnam ist das perfekte Beispiel. Ne? Dann wird der Goldstandard halt ab irgendeinem Punkt ausgesetzt. Und das würde mit dem Bitcoin-Standard vielleicht genau das Gleiche sein. Mit anderen Worten.
Oder man könnte sich so auch bei den Bürgern dann holen, oder? Sag mal, wenn es jetzt jemand wirklich ernst meint und Krieg führen will, dann sagt er halt, Marc, Gerd, Bitcoin abliefern.
Und kommt an die Front. Ja, genau. Also, guck mal, das Schöne ist ja bei Bitcoin, dass Bitcoin zum allerersten Mal Staat und Geld trennt. Und ich habe ja in meinem aktuellen Buch 2000 Jahre Geldgeschichte untersucht. Und empirisch konnte man nachweisen, dass es immer der Mensch war. Das schwächste Glied in der Kette ist der Mensch. Egal in welcher Gesellschaftsform, egal ob römisches Reich, ob Florentiner, Venezier oder auch Demokratien, Monarchien, Diktaturen. immer, sie fangen immer an, das Geldsystem zu inflationieren mit Schwundgeld oder mit Beimischungen oder mit Münzverschlechterung. Wenn sie anfangen, falsche Entscheidungen zu treffen, wenn sie Dekadenz, spätrömische Dekadenz erleben am Ende eines Zyklus oder natürlich, wenn sie Kriege vom Zaun brechen, weil sie müssen es finanzieren. Und dann ist es einfach das der Anfang vom Ende des Geldsystems.
Genau, aber wie gesagt, der Goldstandard oder Bitcoin-Standard würde die Kriege nicht verhindern, weil einfach dieser Standard dann ausgesetzt
geht
wird.
Nicht. Also mit anderen Worten, das wollte ich ja gerade erklären. Genau, lass mich nur kurz fortführen, dann dürfen wir gleich weiter streiten. Weil in einem Bitcoin-Standard, hinter Bitcoin steht keine Zentralbank, keine Politik, kein Politiker, keine Partei, kein Land. Also wir haben keine planwirtschaftliche EZB, die bestimmt, das ist der Zinssatz und das ist die Geldmenge, sondern Bitcoin ist das demokratischste Geldsystem, was die Menschheit jemals gesehen hat. Es ist durch einen mathematischen Code limitiert und wie gesagt, es trennt Staat und Geld. Und wir alle wissen, Staaten, Politiker, egal ob König oder demokratisch gewählter Präsident. Sie können mit Geld nicht umgehen, sind strukturell gierig und verplempern es. Es führt immer in Inflation. Und jedes Geldsystem stirbt immer in der Inflation, nie in der Deflation. Deswegen brauchen wir ein System, ein Geldsystem, was deflationär ist, limitiert ist und was Staat und Geld endlich trennt, damit wir eben die Hoheitsrechte des Geldsystems entnehmen. Dann sind wir alle die Zentralbanken.
Und deswegen ganz kurze Frage dazu, Marc. Wenn im Bitcoin-Standard angenommen, könnten dann vernünftige Dinge finanziert werden?
Genau. Es wäre nicht mehr möglich, irgendwelche...
Ja, aber warum können dann nicht unvernünftige Dinge? Du hast gerade gesagt, das schwächste Glied sind die Menschen. Also wenn ich jetzt irgendeinen Unsinn plane und es leihen mir alle Bitcoin oder...
Dann lande keiner Bitcoin, Mario. Dann ist endlich, dann musst du zurück in ein anderes Büro.
Ja, aber das ist doch... Das heißt ja, du setzt ja gerade einen 100% rationalen
vernünftigen
Menschen. Du hast aber gerade gesagt, der Mensch ist immer das schwächste Glied.
Ja.
Wir wissen doch alle, auch an der Börse, wissen wir doch alle, dass... Entweder Angst, Gier, also das setzt ja, der Bitcoin-Standard setzt ja dann voraus, dass der Mensch immer richtige Entscheidungen trifft, dass nur Unternehmen gegründet werden, die nicht pleite gehen können, dass nur vernünftige Menschen gibt, oder?
Nein, also
wenn ich sinnvolle Sachen finanzieren kann, dann kann ich ja unsinnige auch finanzieren.
Ja, nee, weil Bitcoin ist ein limitiertes Gut und wir sehen einfach als erstens die Zeitpräferenz. Du kannst dich nicht mehr in der Zukunft verschulden, so wie jetzt im Fiat-Geldsystem, weil du kannst dann nicht mehr sagen, okay, ich hole jetzt Krabben aus Polen, bringe die nach Portugal zum Säubern und bringe die zurück im Supermarkt mit dem LKW nach Stuttgart oder nach München. Das ist nicht mehr möglich, weil die Zeitpräferenz eine ganz andere ist und weil wir ein limitiertes Gut haben. Du wirst dir zweimal überlegen, wie lege ich mein Geld an.
Also es würde genauso gut Termingeschäfte, die ja nützlich sind, also für die Volkswirtschaft, wechseln. Ne? Also ich bin noch ein Banker alter Schule, sieht man ja auch an meinem Alter. Früher waren Wechsel kurzfristige Kredite letzten Endes, die geldartigen Charakter hatten, zur Warenfinanzierung, zur Vendor Financing, also wenn irgendjemand was an irgendjemand anderen A verkauft, irgendeine Ware B an Abnehmer C, dann muss das irgendjemand finanzieren. Wenn C kein Eigenkapital hat, dann muss er halt einen Kredit aufnehmen. Das kann ich jetzt als Warenlieferant machen. Das hat man früher gemacht über Wechsel oder irgendein Dritter, eine Bank. Und das ist ja alles notwendig. Also Kredite nicht exzessiv, aber Kreditfinanzierung ist seit wahrscheinlich 3000 Jahren Teil der Wirtschaft.
Absolut, auch im Goldstandard
gab es Kredite. Und Gott sei Dank,
natürlich,
absolut. Wir hätten weniger Wirtschaftswachstum. Also ob ich ein Investment, ne, ob das jetzt ein Fabrikgebäude ist oder ein Flugzeug oder eine Reise, also eine Dienstleistung, nur mit Eigenkapital finanziere oder mit Eigenkapital und Fremdfinanzierung, ist erstmal nur ein technischer Unterschied. Der Unterschied zwischen Eigenkapital und Fremdkapital, der ist gar nicht so groß, wie viele Leute denken. Ledig sozusagen der Rückzahlungsmodus oder der Bezahlmodus an den Kapitalgeber ist bei Eigenkapital und Fremdkapital nicht der gleiche. Aber irgendjemand muss das Kapital zur Verfügung stellen. Und wenn ein Fremdkapitalgeber sagt, ich will hier aber hier kein Eigenkapital investieren, ich will mich da auch nicht so genau informieren, dann gebe ich einen Kredit, da weiß ich, was ich zurückkriege und so weiter. Und deswegen gibt seit 3000 Jahren Kredite und das ist auch gut so. Die Weltwirtschaft wäre viel, viel schlechter dran, wenn alles über Eigenkapital
finanziert werden müsste. Du musst zugeben, dass wir natürlich unglaubliche Exzesse sehen momentan, weil wir auch nicht mehr produktives Schuldenwachstum haben. Wir können auf einmal Sachen finanzieren, die in einem gedeckten Geldsystem nicht möglich sind. Wir verbrauchen viel zu viel Ressourcen, verschwenden viel zu viel Ressourcen, auch für die Umwelt schädlich natürlich, was den Grünen gefallen wird. Und dahingehend müssten wir eigentlich uns darauf einigen, dass diese Exzesse nicht mehr finanzierbar sind. Weil du kannst jetzt aus dem Nichts Geld schöpfen, natürlich egal was, Fahrradwege in Peru, um es populistisch zu sagen, oder irgendwelche teuren Bundeskanzlerämter bauen und so weiter. Aber das geht halt in einem gedeckten Geldsystem nicht. Zudem ist es immer das gleiche System. Der Mensch fängt immer mit einem stabilen, gedeckten Geldsystem an, egal ob im Römischen Reich oder im Byzantinischen Reich. Und es bringt einen unglaublichen Wohlstandseffekt. Die Wirtschaft prosperiert. Und dann fängt man an, irgendwann dieses System auszuhebeln, zu inflationieren, dann Schulden zu machen, weil man fängt an mit einem produktiven Schuldenwachstum, auch im Fiat-Geldsystem. Und irgendwann kippt dann das Ganze und es wird unproduktiv. Und dann kommt unproduktive Kredite für Sachen, die der Gesellschaft nichts bringen. Und das ist dann der Anfang vom Ende. Und das sind in Zyklen, ich habe es im Buch hier aufgezeigt, immer wieder das gleiche Spiel. Dann wird das ganze System mit Krediten überflutet, dann kommt das Schuldenwachstum und dann knallt es irgendwann, weil die Menschen zwischen Arm und Reich immer größer wird die Kluft und dann kommt es zu sozialen Unruhen, zu Unstimmigkeit oder im schlimmsten Fall zu Krieg, weil du musst das System ja resetten. Warum haben wir denn gerade momentan global die höchsten Schuldenstand? Weil wir ein Schuldgeldsystem haben. Wir müssen jedes Mal, um neues Geld zu kreieren, Schulden kreieren. Und deswegen von jeder Krise zur nächsten Krise musste die Fed immer mehr Geld in die Hand nehmen. Beim letzten Mal von 4 Billionen auf 9 Billionen. Und nächstes Mal werden es 15, 20 Billionen werden. Wir profitieren davon. Wir können uns freuen. Aber was bringt's, wenn wir oben stehen auf dem Hochhaus und unten brennt alles und wir können anstoßen mit Puffbrause?
Ja, also ich glaube, das sind keine
nützlichen aber den Schulden aber. Steht doch grundsätzlich Vermögen gegenüber.
Ja, nicht, ja,
oder ist,
ja.
Oder ist das nicht so?
Nee,
das
genau. Und Schuldenwachstum. Ja. Und nehmen wir doch mal unser schönes Nachbarland, die Schweiz, ne? Also ein bekanntlich sehr wohlhabendes Land, eines der wohlhabendsten Länder, wenn man mal kleine Stadtstaaten außen vor lässt, der Welt. Mhm. Und, die Schweiz, also das habe ich mir sehr genau angeschaut, weil mich das Thema Verschuldung natürlich in vielerlei Hinsicht auch interessiert. Staatsschulden, Verschuldung privater Haushalte, Verschuldung des Unternehmenssektors. Wenn man das alles zusammennimmt, dann ist die Schweiz, insbesondere weil der Privatsektor sehr hoch verschuldet ist, also viel höher als...
Darf ich sagen, warum?
Ja, weiß ich.
Okay,
aber wieder Zuschauer hat mit der, nicht. Das hat mit dem Steuersystem, die Mietwertbesteuerung in der Schweiz zu tun, also Eigenheimbesteuerung sozusagen, macht da wirtschaftlich gesehen für den normalen Schweizer Haushalt keinen großen Sinn, seinen Immobilienkredit zurückzuzahlen. Genau. Deswegen, der wird aufgenommen und bleibt dann irgendwo... ganz klein bisschen wird am Anfang zurückgezahlt und dann bleibt der 30 Jahre bestehen und so weiter. Also keiner tilgt komplett. Ne? Und die Banken können das auch, akzeptieren das auch und so weiter. Aber um zum Punkt zu kommen, die gesamte gesamte Verschuldung des Schweizer Gemeinwesens pro Kopf ist erstaunlich hoch. Also höher als in Deutschland als Beispiel. Ja. Ne? Und jetzt fragen wir mal, also das haben wir mal festgestellt, es gibt viele Schulden in der Schweiz pro Einwohner. Ne? Staatsschulden, private Schulden, Unternehmensschulden. Dann müsste doch die Schweiz eigentlich irgendwie wirtschaftlich schlecht dranstehen. Aber im UBS Wealth Report, ne? Und wie gesagt, es ist nicht UBS, bitteschön, du kannst die gleichen Studien von Boston Consulting oder Capgemini und Staaten nutzen diese Schulden. Also es gibt keine, Entschuldigung, Studien, es gibt keine anderen Studien. So, und da steht halt der Schweizer, der durchschnittliche Schweizer oder der Median-Schweizer. Median bedeutet, nein, die Milliardäre spielen keine große Rolle bei der Berechnung. Ganz, ganz weit oben auf der Welt.
Obwohl es ist auch eine innovative Volkswirtschaft.
Ja, genau.
Die sind ja ständig
obwohl die Schweiz eigentlich ein erstaunlich stark verschuldetes Gemeinwesen ist. Ne? Trotzdem hat der durchschnittliche Schweizer Bürger, und wie gesagt, nicht, weil da so viele Milliardäre leben, das ist im Median ja gar nicht berücksichtigt oder nicht wirklich berücksichtigt, ein höheres Vermögen als viele andere Länder mit weniger Verschuldung. Ich sage nicht, dass Verschuldung gut ist. Ich sage nur, du kannst nicht einfach sagen, Verschuldung ist schlecht, Kredite sind immer schlecht und so weiter, sondern es kommt darauf an, wie sie eingesetzt werden.
Das meine ich ja mit produktivem Schuldenwachstum. Wenn du produktives Schuldenwachstum hast, dann ist es natürlich gut für die Gesellschaft, für den Staat, für die Steuereinnahmen. Aber durch dieses Fiat-Geldsystem hast du irgendwann mal den Kipppunkt, wo es dann anfängt, unproduktives Schuldenwachstum zu generieren.
Dazu eine wichtige Frage, weil ich in der Theorie verstehe ich das. Jetzt nur, wenn wir in die Praxis gehen. Deflation heißt ja, mein Geld wird immer mehr wert. Das heißt, ich überlege mir, das ist ja logisch, ich überlege mir dann vielleicht genauer, ob ich mein Geld ausgebe, weil ich bin ja bescheuert, wenn ich es für irgendeinen Mist ausgebe, weil es wird ja von alleine
mehr. Und deswegen ist Bitcoin das bessere Geldsystem.
Aber jetzt kommen wir zum Problem. Jetzt, wenn wir an Investitionen und Fortschritt denken, da gehe ich voll mit dir, dass natürlich das Geld verplempert wird, dass Geld für Schwachsinn investiert wird, klar. Aber jetzt kommen wir zu dem Thema Anmaßung des Wissens, wird das ja oft gerne genannt, oder Planwirtschaft. Unsere Politiker meinen ja auch zu wissen, hier, das ist gut, das ist schlecht, deswegen verbieten wir das. Glaubst du, wenn die Leute vorsichtiger werden, weil sie wissen, das Geld wird mehr wert, dass dann das Risiko noch gegangen wird für Sachen, wo wir vielleicht vor 20 Jahren alle gesagt haben, was ist denn das für ein Scheiß? Und dann am Ende wird's halt was. Natürlich wird auch viel Scheiß nichts, aber investieren wir da nicht viel zu konservativ, dass wir sagen, ich investiere entweder gar nicht oder halt in was Vernünftiges, wie du sagst. Wir wissen ja oft erst im Nachhinein, ob was vernünftig oder unvernünftig ist.
Und genau deswegen.
Oder siehst du das Risiko nicht, dass wir dann wirklich
die Deflationsspirale.
Sprung Innovation nicht kriegen, weil halt jeder sagt, ich investiere doch jetzt hier, das wird ja nie was. Mhm. Und vielleicht braucht es ja ein bisschen Unvernunft, um...
Ja gut, die Unvernunft ist ja immer gegeben. Also das ist ja so, dass der Mensch ja immer auch dann spekulativ unterwegs ist und Geld anlegt. Und nochmal, wenn wir einfach einen Wettbewerb haben der Ideen, auch einen Wettbewerb im Geldsystem und wenn wir an freie Marktwirtschaft glauben, das Kapital sucht sich, das ist sehr klug. Smart Money ist sehr klug, sucht sich immer natürlich Anlagemöglichkeiten. Und nochmal, die Innovationen finden gerade nicht in Europa statt, also auch nicht in der Schweiz. Die Innovationen finden in Silicon Valley statt, in den USA. Und jetzt mit der
Die machen ja zum Beispiel auch Schulden, wie blöd. Also das ja, ist
aber,
ja,
aber die produzieren natürlich auch einen Mehrwert. Ich meine, künstliche Intelligenz, Internet, Apple etc. kommt alles aus den USA.
Aber und das zeigt ja auch, dass es bei Inflation und Schulden
gut genau, geht.
Ein Fiat-Money-System.
Aber das Fiat-Geldsystem ist am Ende. Wir sind definitiv im Endspiel. Wir sind dahingehend, dass wir immer niedrigere Zinsen haben, immer wieder Zinssenkungszyklen sind, den Liquiditätszyklus sehen, dass die Geldschwemme wieder auf uns zukommt, eine zweite Inflationswelle auslöst. Es kann für einige wenige profitieren durch den Cantillon-Effekt, aber es wird langfristig der Gesellschaft schaden. Davor warne ich einfach und irgendwann wird uns der ganze Laden um die Ohren fliegen. Beispiel, wir hatten jetzt einen 40-jährigen Bullenmarkt im Anleihemarkt. Der ist vorbei. Das alte Portfolio, 60-40, also 60% in Aktien, 40% passiv investieren in Anleihen, game over. Gold hat den TLT jetzt outperformed. Ja, du musst jetzt eigentlich 60% Aktien haben, 40% Gold. Das zeigt diesen Paradigmenwechsel, in dem wir leben. Dass die Fed gestern die Zinsen gesenkt hat, ist eigentlich absurd. Weil nochmal, die Indikatoren zeigen ganz klar, die Fed sollte die Zinsen auf gar keinen Fall senken. Und deswegen haben sie es trotzdem gemacht, um vielleicht
damit... Warum nicht? Wegen Schulden oder...
Also sie haben es gemacht, also weil die Inflation noch nicht wirklich gelöst ist, weil wir noch viele Probleme haben. Aber Fakt ist, wenn die jetzt schon die Zinsen senken global, dann wird eine unglaubliche Liquiditätsschwemme in den Markt kommen und wird natürlich die zweite Inflationswelle lostreten. Und meiner Ansicht nach, wir werden nächstes Jahr eine Rezession sehen. Es kommt eine Stagflation. Stagflation heißt niedriges Wachstum, hohe Inflationsrate. Und dann muss man dementsprechend natürlich auch investieren. Dann laufen vor allem Commodities gut, also Öl, Gold und so weiter und Gold und Bitcoin so wahrscheinlich. Rohstoffen kommen leider. Genau. Aber also dahingehend, es ist eigentlich absurd, dass die Notenbanken jetzt schon wieder die Zinswende vollzogen haben, obwohl wir noch nicht mal wirklich die alte Inflationswelle verlassen haben, so richtig 100%.
Jetzt muss ich Gerd noch ganz schnell die unangenehme Frage stellen. Ich glaube, das kannst du dann gut daran anschließen. Vielleicht, was du sagen willst. Und zwar, wenn er jetzt dann mal recht hat mit seiner Prognose irgendwann, mit nächstes Jahr kommt eine Rezession und die kickt vielleicht mal so richtig rein und es geht dann mal 60%, 70%, 80% runter. Was hilft uns dann die Lehre vom rationalen Investieren? Glaubst du, dass es dann noch, dass Leute dann also der Gerd sagt ja mal, in 30, 40 Jahren, da habe ich dann mein Geld sicher
wieder raus. Genau. Also, wenn es möglich wäre, zuverlässig, systematisch, also verlässlich, solche Prognosen abzugeben und dann auf ihrer Basis rein raus zu gehen aus bestimmten Anlageklassen, dann wäre ich der Erste, der das täte. Also und natürlich hätte ich Schwierigkeiten, der Erste zu werden, weil natürlich viele andere das auch wüssten und das auch machen würden. Aber wir sehen ja immer wieder, und Marc, du bist doch das beste Beispiel, der Crash des Eurosystems hat nicht stattgefunden, da ist bis 2023, wo du das seit Jahren sagst. Du hast mal in irgendeinem Buch im 2019er gesagt, die Deutsche Bank ist zum Sterben verurteilt. Also ich habe es hier, oder zum Untergang verurteilt. Das war 2019. Wenn du 2019 die Deutsche Bank-Aktie gekauft hättest, dann hättest du ganz nahe am Tiefpunkt gekauft. Und heute die meisten Tech-Werte, also bis Ende 2024, mit der Deutschen Bank-Aktie outperformt. Ne? Du kannst sogar mit der Deutschen Bank-Aktie, mit dieser furchtbar schlechten Aktie auf lange Sicht, sehr gut verdienen. Also der Punkt ist, wir wissen nicht, wann die Turning Points sind. Und das ist vielleicht auch...
Aber es gibt Indikatoren. Also es gibt Indikatoren,
Yield Curve zum Beispiel.
Ja, aber nicht
vorwärts. Deswegen ist ja Buy and Hold eigentlich immer wieder in wissenschaftlichen Studien der Ansatz, der letztlich dieses Hin und Her, Market Timing,
nein, aber
rein und raus,
Stock Picking. Welcher Indikator sagt denn jetzt, jetzt konkret,
also dass das sicher und nächstes deswegen Jahr sage ich, Marc, um deine Frage abschließend zu beantworten, und dann ist auch Marc wieder dran, dass natürlich könnte nächstes Jahr eine Rezession oder ein Aktiencrash oder sonst was kommen, ne? Aus den letzten 120 Jahren wissen wir, dass jeder Aktiencrash, insbesondere ganz wichtig, wenn man global investiert, nicht nur USA, ne, nicht nur Weltwirtschaftskrise 1929 in USA, die USA viel stärker war als anderswo, nach 4-5 Jahren, spätestens in der Regel schneller, wieder erholt ist und ich weiß nicht, wann es anfängt. Und das gilt im Grunde genommen in sozusagen wenig korrelierter Weise auch für andere Assetklassen, Gold oder Anleihen und so weiter. Und wenn ich in all das investiere, dann auf Buy-and-Hold-Basis, dann fahre ich eigentlich auf lange Sicht am besten.
Absolut, aber ich gebe dir 100% recht. Gerd, Problem ist nur, dass wir jetzt wirklich in einer Zeitenwende leben. Und ich glaube, dieser Abbruch des Anleihenmarktes, dass wir jetzt im Anleihen-Bärenmarkt sind, ist ein Zeichen für diesen Paradigmenwechsel. Dass Gold den TLT outperformt hat und auch die Real Yields outperformt hat, ist ein Alarmsignal. Und du weißt, es ist immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Und ich kann mir nicht erklären, wieso die erfolgreichsten Investoren der Welt, wie Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller, die auch sagen, rein und raus, wie die es dann schaffen, so erfolgreich zu sein, wenn die jetzt wirklich nur Buy and Hold machen würden. Ich glaube, Buy and Hold ist vorbei. Das passive Investieren ist definitiv Game Over. Und ich möchte eins sagen, also wir beim Friedrich Report und auch im Team, wir arbeiten folgendermaßen. Wir gucken uns einmal an, wann invertiert zum Beispiel die Zinskurve die 10-jährigen 3 Monate. Wir gucken uns das an. Wir gucken uns die Arbeitslosenquote an, die ein sehr guter Indikator ist, wann eine Rezession kommt. Oder
die Same Rule. Aber die Indikatoren haben doch alle versagt.
Nee, haben sie nicht. Runter.
Haben sie nicht.
Vor 2 Jahren hättest du doch schon crashen sollen.
Nein.
Wenn du die alle zusammenzählst, es gibt immer Spiel der Wahrscheinlichkeit und mein Team und ich, wir sitzen ja immer dran und gucken uns an, welche auch andere markttechnische Indikatoren, um zu schauen, wann geht's los. Und dann musst du halt dementsprechend auch agieren. Es ist schwierig, es ist Arbeit, ja? Vielleicht bist du auch nur zu faul bei allem Respekt.
Nein, aber alles gut.
Die Erfinderin der Sammlung hat doch selber vor kurzem gesagt, dass sie nicht mehr wirklich an die Regel glaubt.
Na gut, ich habe es gehört, ja. Aber die Samuel, ich tendiere dazu zu sagen, nächstes Jahr, wenn die Arbeitslosenquote in den USA wieder steigt, dass wir eine Rezession sehen werden. Und wie gesagt, ich bin auf jeden Fall jemand, der sagt, man muss investiert sein, weil du sagst, der Crash ist nicht eingetroffen. Diejenigen, die auf meinen Rat gehört haben und gesagt haben, sie kaufen Gold, sie kaufen Uranwerte, sie kaufen Bitcoin, die sind raus aus dem Euro, haben damit eine Entwertung, auf jeden Fall sozusagen, sind der entgangen, aber haben unglaubliche Gewinne gemacht. Also aus meinem letzten Buch, dem Chancebuch, was du ja zitiert hast, war die durchschnittliche Rendite meiner Empfehlungen 15,73. Und damit habe ich den S&P und den MSCI outperformed und zwar um 100%. Bin ich super happy.
Also ich würde dich jetzt nicht so ohne weiteres dir abnehmen.
Weil, wie gesagt, ich habe die Zahlen dabei für dich, keine Sorge. Aber guck mal, ich habe
Calls, die du gemacht hast, also zum Beispiel in dem 2019er Buch, 2012er Buch, Immobilien eher nicht, obwohl wir haben 55 Jahre gute Immobiliendaten in Deutschland und es gab eigentlich nur ein 10-Jahres- beziehungsweise 12-Jahres-Fenster, das wirklich gut war, nämlich von 2010 bis 2021 und ausgerechnet in dem Zeitfenster more or less sagst du, nee, lieber keine deutschen Immobilien und vor allen Dingen Kredite zurückführen, ne? Wenn deutsche Immobilien dann schuldenfrei, dann könnte sowieso keiner mehr eine Immobilie kaufen. Also mit anderen Worten, gar keine Immobilie. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Vorhin hatte ich mal die Deutsche Bank genannt. Minenaktien hast du mal promoted in irgendeinem Buch. Minenaktien sind weit schlechter gelaufen in den letzten 10 Jahren als der allgemeine Aktienmarkt.
Ja gut, aber ich habe sie erst 2020 empfohlen.
Und so könnte ich noch 15 andere Beispiele.
Aber wir haben nur nicht
die
Zeit.
Nenn mal die Prognosen, die eingetroffen sind. Bitcoin lag ich richtig, Uran lag ich richtig, Niedrigzinsphase lag ich richtig. Jeder, der eine Lebensversicherung da draußen hat, der sollte lieber überlegen, ob die Lebensversicherung noch behält, weil auch da sind mündelsichere Papiere drin und 80% sogar. Der wird Geld verlieren. Meine Prognosen aus dem letzten Buch, wie gesagt, kann jeder nachrechnen. 15,73 pro Jahr. Im Friedrich-Report hatten wir jetzt die ersten Verdoppler innerhalb von 9 Monaten, haben eine Outperformance in jeglichen Bereichen, weil wir aber auch genauso argumentieren. Und der Zuschauer muss sich jetzt einfach entscheiden, glaubt er an die alte Welt oder sind wir in der Zeitenwende? Und wenn ich dir kurz sagen darf, wie mein Investmentprozess ist, kann jeder nachvollziehen, ob er sagt, ich bin Lagergerd Kommer oder Marc Friedrich. Mir geht es nur darum, das Beste aus allen Welten rauszuziehen. Weißt du, ich finde auch, ich lerne auch von dir ganz viel und ich absoluten Respekt, ich finde dein Buch großartig und ich bin auch ein großer Fan von ETFs. Und mein Investmentansatz ist einfach, ich schaue mir erstmal das große Bild an. Ja, also man kann nicht nur auf die Finanzmärkte gucken. Was passiert gesellschaftlich? Was passiert mit den Zyklen? Ja, also wir haben verschiedene Zyklen, die wichtig sind. Fourth Turning, Generationenzyklus habe ich im aktuellen Buch beschrieben. Geldzyklus, Kriegszyklus, all das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Markt. Siehe Corona mit dem Corona-Crash. Dann im zweiten Schritt gucke ich mir das Makrobild an. Ne? Wo stehen wir? Also was jetzt zum Beispiel, ich gucke immer auf Liquidität.
Der Liquiditätszyklus, also Geldmenge M2, ist das Wichtigste. Und da kann ich auch jedem sagen, guckt nur auf die Liquidität, wenn Liquidität...
Aber die zieht doch jetzt wieder an zu
lassen. Genau, deswegen bin ich ultra bullish. Ja. Deswegen habe ich gesagt, Bitcoin Allzeithoch, Gold Allzeithoch, die Aktienmärkte werden neue Allzeithochs erreichen. Also
aber Rezession hast du, aber trotz Rezession.
Nächstes Jahr. Also ich erwarte jetzt erstmal, dass die Märkte weiter steigen, dann kommt eine Rezession, dann gibt's einen Buffer und dann werden die Notenbanken richtig Gas geben. Ich erkläre gleich warum. Also da erwarte ich überall neue Allzeithochs. Das heißt, dann schaue ich mir an, Liquidität. Liquidität ist only game in the town. Also wenn Liquidität steigt, dann steigen auch alle Assetpreise. Und dann im nächsten Schritt suche ich mir Sektoren raus, die interessant sind. Also Gold, Bitcoin, Aktienmärkte. Und im Aktienbereich schaue ich nach Rohstoffen, Tech, Biotech etc. Und dann gehe ich erst in die Fundamentalanalyse von Einzelaktien oder auch von Gold und in die technische Analyse. Und technische Analyse ist bei mir, bei Bitcoin gucke ich mir an, den Nuppel, habe ich alles im Buch erklärt, den Pi-Cycle, aber auch dann Moving Averages etc. pp. Und dann komme ich zu einer Entscheidung, in was ich investiere und mache eine Outperformance, wenn es klappt. Ne?
Das ist immer das Wichtigste. Warum macht das denn der Solid-Wertefonds nicht?
Ich habe mit dem Solid-Wertefonds nichts zu tun.
Ich dachte jetzt, dass du den berätst.
Ich habe die Idee eines Sachwertfonds initiiert und die haben das übernommen. Ich bin weder beteiligt, noch bin ich das Fondsmanagement oder irgendwas. Und, meine Arbeit ist, in den Büchern nachzuvollziehen, als auch natürlich im Friedrich-Report.
Okay. Also ich glaube einfach nicht, dass diese Zusammenhänge...
Aber ganz kurz, wenn du jetzt mit dem Produkt kommst. Ich meine, ich habe mir jetzt auch dein ETF angeschaut. Du hast ja auch keine Outperformance hingelegt. Also wieso sollte ich jetzt praktisch, ich kann mir einfach ein MSCI ETF kaufen. Das kostet, glaube ich, sogar weniger mit 0,2. Du kostest 0,5 und der MSCI hat viel besser performt. Also könnte ich jetzt auch sagen.
Viel besser. Also seit 16 Monaten, seit Mitte 2023 existiert, haben wir mehr oder weniger die gleiche Rendite wie der ACWI.
Also ich habe vorhin noch mal geguckt. Also unabhängig davon.
Beide haben so irgendwie um 30% plus,
ja. Gerd, verstehe mich nicht falsch. Ich finde es wichtig, dass was du machst, weil ich glaube, die Aktienkultur da draußen ist am Leiden. Ihr müsst alle was machen mit eurem Geld. Auf dem Konto liegen zu lassen, enteignet euch alle. Aber, und ich finde es gut, was du machst und deinen Ansatz finde ich auch interessant. Aber wenn ich mir die nackten Zahlen anschaue, sehe ich halt, die Outperformance war beim MSCI höher und ich habe günstiger.
Welcher MSCI? MSCI ist eine Firma.
MSCI World. Standardprodukt.
Ja, das ist
ein
Benchmark, weil wir in Schwellenländer investieren, während das MSCI
World Index. Und ich zahle nur 0,2 und dann habe ich halt eine bessere Performance, dann investiere ich natürlich lieber in MSCI, aber ich will das Produkt jetzt auch gar nicht schlecht machen. Ich habe es nur erwähnt, weil du den Solid-Fonds erwähnt hast. Das fand ich fies jetzt.
Genau, also ganz kurz, um vielleicht eher auf diese Makro-Dinge zurückzukommen. Ne? Nehmen wir mal Argentinien. Ich war übrigens, du schreibst ja, dass du in 2001, als der Crash,
Staatsbankrott,
ja, also andere Worte, der Default oder die Zahlungsaussetzung einiger argentinischer Staatsanleihen geschah, da war ich auch in Argentinien,
du wirst lachen, ja.
Genial, nur, was hast du nur gemacht? Zwei Wochen, nicht viele Monate, wie du, war da zum Tango tanzen.
Ernsthaft?
Ja, ja.
Hätten wir tanzen können, überleg mal.
It needs two to tango. Wobei, ich weiß nicht, ob ich das gerne gesehen hätte.
Warum? Tango ist schon vorher und auch
bis zum heutigen Tag
ein Hobby von mir. Und also, was mich damals gewundert hat, wie gut es eigentlich in Argentinien, es war ein sehr billiger Urlaub, das war der billigste meines Lebens, trotz dieses Kollapses ging. Der Peso hatte 80-90% gegenüber den meisten Währungen abgewertet. Und wie gesagt, bestimmte Staatsanleihen wurden nicht mehr bedient. So, und jetzt schauen wir uns mal, und das ist ein schönes Beispiel, um zu illustrieren, dass die Zusammenhänge einfach nicht so sind, nicht so linear sind, vor allen Dingen, wie du sie darstellst. Ne? Der argentinische Aktienmarkt hat super performt, ja,
absolut,
seitdem. Ne? Ja. Also ein Land, das 3 oder 4, je nach Zählweise und je nachdem, wie weit man zurückgeht, 1980, 1990, sowas, 3 oder 4 Staatskonkurse gehabt. Staatskonkurs, das klingt immer so furchtbar. Ne? Und ich möchte nicht sagen, wir sollten sowas anstreben, aber ein Staatskonkurs bedeutet einfach nur, dass der Staat mindestens 3 Monate die Bedienung, den Kapitaldienst, ja, auf mindestens eine Anleihe aussetzt. Ne? Und dann irgendwann mal 5 Jahre später fängt er wieder an, diese Anleihen zu bedienen und so weiter. Ein Staat kann nicht im technischen Sinne Konkurs gehen.
Die Bürger gehen pleite,
was in Argentinien
passiert ist.
Es gibt keinen internationalen Konkursgerichtshof wie bei einem Unternehmen, ja, ne, da wo der Konkursrichter kommt und der Konkursverwalter. Ein Staat kann auch nicht zerschlagen werden wie ein Unternehmen. Also der Begriff Staatskonkurs, den es im Englischen übrigens eigentlich nicht gibt, ist sowieso falsch. Ne? Also mit anderen Worten, ein Staat defaultet, der hört auf, bestimmte Anleihen zu bedienen, wird irgendwann mal wieder beginnen, weil er sonst kein Geld mehr auf dem internationalen Kapitalmarkt bekommt und genauso hat es Argentinien getan. Aber es, und ich sage nicht, dass wir es machen sollten wie Argentinien. Argentinien ist ein Katastrophendesaster. Hoffentlich macht es Milei, der neue Staatspräsident, ja, besser.
Ja.
Und denen setze ich große Hoffnungen. Vorher hatten wir, ich weiß nicht was, fast 100 Jahre Sozialismus und Militärdiktatur, Peronismus und so weiter, Misswirtschaft. Aber der Punkt ist, trotz dieser Staatskonkurse geht es den Argentinien heute erstaunlich gut. Also sie sind immer noch, gehören immer noch gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf zu den besser gestellten Lateinamerikanern. Mh. Der argentinische Aktienmarkt ist einer der besten Aktienmärkte in den Schwellenländern in den letzten 20 Jahren gewesen und so weiter. Und alles, was ich sagen will, ist, selbst ein Staatskonkurs ist nicht das Ende aller Tage. Und du stellst das so ein bisschen da, um Gottes Willen, wir werden dann alle unter der Brücke schlafen für die nächsten 50 Jahre.
Naja,
wir werden hungern und frieren und so weiter. Und das ist einfach nicht der Fall.
Also muss ich dir ganz deutlich widersprechen. Ich glaube, du hast die menschliche Komponente komplett außen vor gelassen. Also ich habe viele argentinische Freunde. Ich bin jeden Tag mit denen in Kontakt eigentlich, weil ich da lange gelebt habe. Und die Mittelschicht in Argentinien wurde komplett ausgelöscht. Ich habe Menschen, die leben jetzt mit Ende 30 immer noch bei ihren Eltern, weil sie sich keine eigene Wohnung leisten können. Und die Kollateralschäden, wir hatten hier einfach durch irgendeine Statistik, eine Studie, hier das Gesamtniveau ist doch gut und so weiter, irgendwie ausgeblendet. Das menschliche Leid darf man nicht unterschätzen. Und vor allem auch dann kommen irgendwann halt populistische Parteien an die Macht. Also es kann doch nicht das Ziel sein zu sagen, ja, jetzt machen wir einfach weiter, im Schnitt geht es uns doch allen besser und der Aktienmarkt ist am Ballern. Die breite Masse in Argentinien hat kein Geld, um zu investieren. Also da musst du schon ein bisschen mehr, denke ich mal, auch in die Gesellschaft reingehen und reingucken, wie es da wirklich zustande geht. Überleg dir mal, Javier Milei, ein libertärer Geist, der den Staat hasst, wurde gewählt. Wie verzweifelt sind die Argentinier, um wirklich einen Wandel zu initiieren? Und ich habe große Hoffnungen in Javier Milei und auch in die Trump-Regierung. Und ich glaube, es könnte eine Blaupause werden für uns alle, weil wir satt geworden sind. Aber wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und wenn wir Pech haben, dann wird das Ganze wie immer enden. Es endet immer in Bürgerkrieg, soziale Unruhen, populistische Regime oder Krieg. Das sind die einzigen Möglichkeiten, wie man dieses Schuldendilemma aus der Welt bringen kann. Und da würde ich gerne, das ist meine Intention, den Menschen finanzielle Intelligenz andienen, damit wir nicht erst das Worst-Case-Szenario erleben. Ich glaube, das sollte all unser Interesse sein, dass wir jetzt nicht irgendwie abgleiten in soziale Unruhen, Bürgerkrieg oder sogar Krieg. Und deswegen sollen die Leute finanzielle Intelligenz erreichen, ihr Geld so anlegen, dass sie finanzielle, also mündige Investoren sind und ein gutes Leben haben. Weil der Staat kann es nicht, das wissen wir.
Ein Punkt dazu mit den Schulden. Hat er da nicht einen Punkt? Weil wir sind ja mittlerweile daran gewohnt, ja, die Schulden steigen halt weiter, ist ja völlig egal. Grundsätzlich sind ja Schulden auch nichts Schlimmes, also per se. Aber Schuldendienst des Staates in den USA, gerade wenn wir auf die USA blicken, mal nicht, dann schimpfen wir mal gerne über Europa oder Deutschland, aber die USA häufen ja immer mehr Schulden an. Und dann ist ja die Frage, wenn quasi immer mehr vom BIP für Schuldendienst ausgegeben werden muss, irgendwann kommt doch mal ein Punkt, wo das Ganze kippt.
Selbstverständlich, Mario.
Also, und hat er da nicht einen validen Punkt?
Also wir haben zu viele, Schulden auf der Welt oder Staatsschulden in erster Linie. Und selbstverständlich gibt's einen Breaking Point. Das heißt, da gibt's wissenschaftliche Studien. Reinhard Rogoff, ein bekannter Ökonom, hat dazu geresearched und so weiter. Irgendwo bei 100-200%, genau, 120. Da streiten sich die Gelehrten. Schuldenquote, Staatsschuldenquote zum Bruttoinlandsprodukt ist so ein Breaking Point. Und
aber Japan hat das ja nicht
gebreakt.
Ja, aber die einzigen.
Ja, also weil eben,
gut, es gibt Leute, ja
so viele, bitte mich mal ausreden lassen, ja. Weil eben, wie gesagt, die Gelehrten sich da streiten. Aber sicherlich gibt's irgendwo einen Punkt und der muss auch nicht exakt an einer Stelle sein, ob der jetzt bei 100% Staatsverschuldungsquote ist oder bei 150 oder 200. Und da gibt es schon in so einem Fall Japan etc. Und da kann, also im Endeffekt sagen sie ja nur, das Wirtschaftswachstum wird sich dann abschwächen. Also mit anderen Worten, du kannst nicht unbegrenzt Schulden machen ohne Konsequenzen. Und da bin ich 100%ig dabei. Und wir haben zu viel Schulden. Ne? Ich sage nur, also die Welt wird nicht untergehen.
Nö.
Und viele Staaten, Argentinien als Beispiel haben wir jetzt besprochen, Deutschland auch schon mehrfach in den letzten 120 Jahren, gehen durch schwere Krisen durch und danach geht das Leben weiter. Wir brauchen in der Tat eine Politik in allen Ländern, ob das USA ist oder Deutschland oder die Schweiz, in der weniger Schulden gemacht werden, insbesondere von Staaten, weniger Schulden gemacht werden. Ich glaube nur nicht, also es hat nichts mit dem Euro zu tun, ich glaube auch nicht, dass durch Bitcoin irgendetwas besser werden würde. Ich glaube, Bitcoin würde als Währungsstandard, nicht als Asset, ne? Bitcoin hat sich als Asset etabliert und wer da investieren möchte, der soll das machen, um Gottes Willen, keine Frage.
Muss.
Ja. Und ich habe da nicht das geringste der Probleme. Unsere Kunden machen das auch, ne? Als Asset, als Investment. So wie man halt auch in Gold investieren kann, wenn man das möchte. Aber ich glaube nicht, erstmal glaube ich nicht in 1000 Jahren, dass Bitcoin als ein Währungsstandard werden kann von irgendeinem nennenswerten Land, außer El Salvador, eines der ärmsten und korruptesten und kriminellsten
Länder. Nicht mehr, dann den Bitcoin-Standard.
Genau.
Nicht mehr.
Okay, solche Skurrilitäten gibt's immer irgendwo. Es gibt von allem eine Ausnahme.
Aber
ich wünsche mir auch nicht, dass Bitcoin der Währungsstandard wird, weil es schädlich wäre. Viel, viel schlimmer als das Fiat-Money-System, was wir haben. Insbesondere auch, weil Bitcoin deflationär wäre. Eine dauerhafte, starke Deflation.
Nein, also, müsste stark sein,
keine leicht sein. Würde
uns alle reicher machen. Ganz schlimm. Nein. Ich habe mehr von meinem Geld. Oh mein Gott.
1931 bis 33 hatte die USA eine starke Deflation.
Und Bitcoin hat eine leichte Inflation eingebaut. Ganz leicht. Es würde uns alle reicher machen. Wir hätten mehr Kaufkraft. Ich möchte 3 Punkte sagen zu dem Thema. Erstens, El Salvador ist das beste Beispiel für den Bitcoin-Standard. Kriminalität massiv zurückgegangen. Unglaublicher Wirtschaftsboom.
Das hat auch mit Bitcoin nichts zu tun.
Doch.
Das ist ein
Defizit. Vielleicht ganz kurz, was hat der Bitcoin damit?
Ganz viel. Also El Salvador hat jetzt eine strategische Reserve aufgebaut in Bitcoin. Genauso übrigens wie Donald Trump. Er möchte ja auch eine strategische Bitcoin-Reserve aufbauen. Und ich habe immer gesagt, das Land, was als erstes Bitcoin-strategische Reserve aufbaut, also eine große Nation, wird das Rennen machen. Und das haben die Amerikaner erkannt. Es gibt ja einen Grund, warum die Wall Street, der mächtigste Finanzplatz der Welt, jetzt gesagt hat, wir adoptieren einfach Bitcoin und wir sehen Bitcoin als ein weiteres Asset an. Paul Tudor Jones, einer der besten Hedgefondsmanager der Welt, hat vor einigen Tagen auf CNBC gesagt, ich bin long gold, long Bitcoin and long stocks. Gigantisch. Also es ist eine ganz neue Zeitrechnung. Und wie gesagt, und wir sehen einfach, dass durch Bitcoin halt viele Probleme gelöst werden. Also Bukele zum Beispiel, der Präsident von El Salvador, hat gesagt, okay, wir machen eine Bitcoin-Reserve auf. Wir haben Bitcoin implementiert als zweites als Währungseinheit neben dem Dollar. Und siehe da, der Wirtschaft geht es auf einmal ganz gut.
Aber warum sinkt jetzt die Kriminalität?
Weil er auch aufräumt, ne, weil er einfach eine striktere Politik macht. Aber es kommt auch viel Kapital. Aber es ist vielleicht das Mindset. Es kommt viel Kapital vom Ausland rein, die Wirtschaft brummt und es hat auf jeden Fall einen positiven Aspekt. Wichtig ist meiner Ansicht nach, was die USA macht mit der Bitcoin-strategischen Reserve. Jetzt wegen dem Punkt Schulden. Ich bin bei dir, Mario. Wir sehen zum allerersten Mal in der Geschichte der USA ist der größte Haushaltsposten nicht mehr der Militärapparat, sondern zum allerersten Mal nur die Zinszahlungen auf die Staatsschulden, weil die exponentiell gewachsen sind. Über 1 Billion Dollar. In Deutschland übrigens das Gleiche, was auch anzeigt, dass die Notenbanken den Zins gar nicht lange oben lassen können oder hochlassen können, weil die Schuldendienste einfach zu hoch werden. Wir haben jetzt, 2021 hatten wir Schuldendienst von 3,7 Milliarden in Deutschland, ist jetzt angestiegen auf 37 Milliarden, also hat sich verzehnfacht durch den höheren Zinssatz. Das heißt, 8,3% vom Bundeshaushalt geht nur für die Zinsen auf. Das heißt, da geht nicht mal 1 Cent wurde getilgt. Und aus dem Grund sind die Notenbanken ja in dieser unglaublichen Bredouille. Sie müssen den Zins senken, wissen aber, dass sie den nächsten Flächenbrand jetzt schon damit auslösen werden, weil das eine Inflation auslösen wird. Und dann müssen sie bitter agieren. Das heißt, man müsste eigentlich sagen, okay, wir können den Zins irgendwie freilassen, der regelt sich selber am Markt, was ja eigentlich für freie Marktwirtschaft das Richtige wäre, geht aber nicht, weil dann haben wir einen deflationären Crash, eine Bankenpleite, dann muss die Notenbank sowieso wieder agieren. Also egal, wie die Notenbanken sich weltweit aufstellen, im Endeffekt werden sie die Zinsen senken müssen und Geld ins System pumpen, um das System zu retten. Deswegen sehen wir ja, dass die Notenbankbilanzen immer weiter einsteigen, dass wir immer mehr durch den Cantillon-Effekt Ungerechtigkeit sehen und dass wir jetzt im Endspiel unseres Geldsystems sind.
Ja, also die Verschuldung kann selbstverständlich nicht weiter unbegrenzt steigen. Das ist ja ganz klar. Ne? So wie man eine Badewanne nicht unendlich voll laufen lassen kann. Irgendwann wird sie überlaufen. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das mit Bitcoin zu tun hat. Und schlussendlich, ob in den USA, ob in der Schweiz, ob in Deutschland, die Parteien, die von uns gewählt wurden oder von allen Wählern in Summe, die haben diese Schulden, diese Regierungen haben diese Schulden angehäuft. Ne?
Ja.
Und Wir müssen also nur andere Parteien wählen,
andere Politiker wählen.
Und dann wird dieses Problem im Rahmen des bestehenden Fiat-Money-Geldsystems, das insgesamt besser ist, mit all seinen Vor- und Nachteilen immer noch besser ist als ein commodity-basiertes Geldsystem. Das ist der Punkt 1. Also wir haben es ja in der Hand. Und der Punkt 2 ist, die genau diese Dinge, die du beschrieben hast, dass also der Kapitaldienst als Anteil an den Steuereinnahmen oder am Staatshaushalt oder wie auch immer, seit Beginn 2022, seit eben die Zinsen wieder stark gestiegen sind, in die Höhe geschossen ist, in Verein mit der Tatsache, dass die Schulden schon hoch sind, ja, wird die Politiker zwingen, jetzt also irgendwann mal auch ein Trump oder der Nachfolger von Trump wird die Schulden in den USA nicht unbegrenzt erhöhen können. Und für den Fall, dass es doch geschieht, sind es die Politiker, die wir gewählt haben. Und dann würde ich sogar noch als drittes Argument hinzufügen, also mit anderen Worten, es wird uns ja nicht aufoktroyiert, ne, sondern es sind die Regierungen, die wir gewählt haben. Und als dritten Fall würde ich sagen, okay, selbst wenn es zu einem Staatskonkurs, wie gesagt, das Wort Konkurs ist technisch gesehen eigentlich falsch, ne, einem Government Debt Default kommen würde, also einer Zahlungsaussetzung und dann ein Schuldenschnitt bei der Staatsverschuldung, wo die Investoren, die in Staatsschulden, in Staatsanleihen investieren, dann, die werden dann halt sozusagen erleben einen Haircut, die leiden darunter. Aber dann ist das auch nicht das Ende der Welt.
Sagt ja keiner. Ich sage nicht, die Welt geht unter, ganz im Gegenteil, es wird eine andere sein. Aber Fakt ist nicht, der Staat geht pleite, die Bürger gehen pleite. Und wenn es einen Haircut gibt, also einen Währungsschnitt, dann leiden ja vor allem diejenigen, die Staatsanleihen besitzen. Und viele Deutsche besitzen eine Lebensversicherung. Und Lebensversicherungen sind gesetzlich verpflichtet, 80% in mündelsichere Papiere zu investieren. Dann ist da draußen Rambazamba, selbst im schönen München. Also ich muss ganz klar sagen, die Leute müssen sich jetzt entscheiden, was sie glauben. Glauben sie, dass wenn wir eine andere Partei wählen, dass es dann besser und Pustekuchen. Egal, ob da ein Roter sitzt, ein Schwarzer sitzt, ein Blauer oder ein Gelber, Geld regiert die Welt.
Genau, aber Marc, wenn selbst, also wir haben ja jetzt inzwischen eine Menge Parteien in Deutschland, wenn das Wählen einer alternativen Partei oder einer von besseren Politikern nichts bringt, wie soll denn eine Veränderung
der Wandel, wenn du historisch schaust.
Durch Bürgerkrieg oder?
Nee, der Wandel kommt immer von unten tatsächlich, von den Menschen. Die müssen einfach nur auf die Straße gehen. Es gibt die berühmte 3%-Regel. Wenn 3% einer Bevölkerung auf die Straße gehen, kippt jedes Regime. Also hat man in Leipzig damals gesehen, sogar friedlich 1989. Aber wir brauchen vielleicht eher radikale Ansätze. George Bernard Shaw, irischer Publizist, Philosoph, hat mal gesagt, es ist Zeit, dass wir Verrückte sozusagen wählen, weil schaut uns an, wohin sie Normalen gebracht haben. Und genau das ist es. Siehe Javier Milei, siehe Trump. Ja, alle waren da dagegen, alle Odds standen dagegen, trotzdem haben die
Menschen... Beide wurden gewählt,
genau. In Deutschland sehe ich aber keine Alternative zu Scholz. Ja? Also ich meine, selbst ein Mob in der Ecke wäre wahrscheinlich erfolgreicher als Scholz. Fakt ist, wir haben die schlechteste Regierung aller Zeiten und der Bürger muss sich jetzt einfach überlegen, wird dieses Geldsystem weiter Bestand haben? Kann man immer Schulden machen? Also Schulden zu machen hat noch nie zu Wohlstand geführt, hat noch nie Krisen gelöst, aber es haben wir die letzten 20 Jahre exerziert bis zum Exzess. Und wenn du in die Geschichtsbücher schaust, deswegen habe ich jetzt 2000 Jahre Geldgeschichte mir angeschaut und alles mit Fußnoten und Quellen hinterlegt. Und es gibt Studien von der Berkeley University, von Harvard, von MIT. Du kannst nicht einfach unendlich Geld holen. Irgendwann These, Antithese, aber die Geschichte ist, glaube ich, der beste Ratgeber, dass es irgendwann zum Default kommt. Die breite Masse verliert ja Kaufkraft. Und du sagst dann so lapidar, ja, die Welt geht nicht unter, aber wenn du deine Lebensleistung verlierst durch einen Haircut, durch einen Währungsschnitt, dann kannst du die nie wieder aufholen, weil deine Lebenszeit wurde dir gestohlen. Und ich glaube, was viel wichtiger ist, was die Zuschauer jetzt lernen müssen, wie investiere ich in den Zeiten wie jetzt, um meine gespeicherte Lebenszeit, meine Kaufkraft zu schützen? Und wir haben dann Paradigmenwechsel. Passives Investieren, Anleihen, Game Over. Wir haben den Bullenmarkt verlassen. Wir sind im Bärenmarkt. Wir müssen jetzt raus aus Papierwerte, rein in Sachwerte. Du brauchst Aktien. Und wenn du noch daran glaubst, dass eine Stagflation kommt, dann musst du Commodities übergewichten. Du musst Rohstoffe haben, Öl, Gold. Und dann gibt es natürlich Bitcoin, Aktien und so weiter und so fort, um deine Kaufkraft zu schützen über die nächsten Jahre. Und wir werden dann sehen, wohin die Reise geht, wer Recht hat oder Unrecht hat. Mir geht es auch nicht darum, Recht zu behalten. Mir geht es nur darum, dass ich meine Lebenszeit schütze und auch gerne in einem Akt der Nächstenliebe meine Mitmenschen ebenfalls auf einen guten Pfad bringen.
Kommt vielleicht mal ganz kurz als Einwurf das Thema Prognosen. Da liegen ja die Bücher, du hast viele Prognosen abgegeben, du hast natürlich auch mit einigen richtig gelegen, ja. Aber es sind natürlich sehr, sehr viele Prognosen. Du hast zum Beispiel auch bei diesem berühmten Gespräch mit Fratscher damals gesagt, Griechenland ist de facto bankrott.
Waren sie auch.
Sind klar, sie auch. Aber sie haben sich ja jetzt gut erholt.
Also aber auf welche Kosten, Mario? Ist ja immer das Spiel. Hätte die EZB nicht die Spielregeln geändert, nochmal viel Geld reingepumpt, wäre der Euro schon längst ad acta. Ich kann nicht einfach die Spielregeln während einem Spiel ändern. Wir haben die Maastricht-Kriterien geopfert und ohne Deutschland wird es die EU und den Euro nicht mehr geben. Das muss uns klar sein. Wir haben den größten Anteil über die Bundesbank am Eurosystem. Wenn der Euro baden geht, dann zahlen wir die Zeche und nicht Griechenland. Griechenland, der Schuldenschnitt ist schon längst verpufft. Wir haben schon wieder über 140% Staatsverschuldung zum BIP. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Bitte anklopfen. Und ich liebe Griechenland. Ist ein super Land und die könnten über Tourismus viel erreichen und so weiter. Aber der Euro schadet denen. Die haben 7-8 Jahre davon profitiert, weil die Zinsen einfach historisch günstig für Griechenland waren, durch das, dass sie in der Eurozone waren. Aber dann irgendwann war die Party vorbei und die Zeche musste gezahlt werden. Und wir brauchen jetzt einfach, der Euro kann halt nicht funktionieren zwischen unterschiedlich starken Volkswirtschaften. Und das hat es immer wieder gegeben in der Geschichte. Und warum sollte es diesmal klappen? Und deswegen ist der Euro nur eine Währung auf Zeit.
Ganz kurz zu den Zinsen. Ja. Die waren ja sehr lange niedrig. Da hieß es ja von vielen, auch sicherlich berechtigt, das ist komplett ungerecht und die Schulden steigen mal weiter und man kann sich komplett kostenlos, also Geld kostet nichts, Leverage genau. bis der Arzt kommt. Dann hieß es ja auch, die Zinsen können gar nicht hoch, nicht mal ein bisschen, weil sonst ist Italien morgen pleite. Dann sind die Zinsen so schnell hochgeschossen wie noch nie in der Geschichte. Italien ist nicht pleite. Das ist eigentlich unterm Strich nicht wirklich viel passiert.
Ja, aber was ist passiert? Die EZB hat einfach mehr Anleihen gekauft, als er hätte eigentlich dürfen. Man hat einfach wieder die Kriterien verletzt und die Gesetze gebrochen, die man selbst sich auferlegt hat. Also wenn du einen Gesetzesbruch nach dem anderen machen musst, um das System zu retten, zeigt es doch, der Patient ist präfinal. Du hältst ihn künstlich am Leben und die EZB hat einfach die Bandbreiten komplett geändert. Sie haben mehr italienische Anleihen gekauft, als sie hätten eigentlich dürfen. Sie haben mit dem Green Deal und mit den
Maßnahmen... Aber es hieß ja auch, Marc, es hieß ja trotzdem, da gehen die ganzen Unternehmen pleite und die Zombies und alles bricht dann zusammen, der Immobilienmarkt.
Na gut, wir sehen ja, dass die Unternehmensinsolvenzen zugenommen haben in der Eurozone. Ja, aber
sie sind niedriger als vor 10 Jahren in Deutschland zum Beispiel. Sie sind natürlich gestiegen, ja, aber...
Ne, sie sind, also in Deutschland sind sie auch gestiegen.
Ja, gestiegen, aber nicht, wenn man jetzt mal 10-Jahres-Horizont, dann sind wir jetzt höher. Klar sind sie gestiegen, aber sie sind jetzt nicht, sie haben jetzt nicht verzehnfacht oder irgendwas oder sind jetzt nicht... 130%.
Also wir sind auf einem 7-Jahres-Hoch in Deutschland, in der Eurozone sind wir auf einem 12-Jahres-Hoch.
Ja, aber das sind doch normale zyklische Entwicklungen. Natürlich wird es irgendwann mal einen Anstieg von Unternehmensinsolvenzen geben, aber wir leben da in einem
völlig normalen Zyklus.
Das liegt ja nicht nur an den Zinsen. Die Gewinne, die alle deutschen Unternehmen mit all den Problemen, die es gibt, Volkswagen etc. heute produzieren, inflationsbereinigt sind, einfach wesentlich höher als vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren.
Und ja.
Haushaltseinkommen der deutschen Haushalte ist höher als vor 10 Jahren und vor 20 Jahren. Und das Bruttoinlandsprodukt dieses Staates bei einigermaßen ähnlicher Bevölkerung ist höher als... Also mit anderen Worten, natürlich, man kann sich immer individuelle Indikatoren raussuchen, die sich verschlechtert haben. Und ja, wir haben eine höhere Verschuldung, aber insgesamt... wir stehen nicht vor dem Bürgerkrieg, wir stehen nicht vor der Hungersnot und so weiter. Und also ich glaube einfach, dass es so, also dass diese linearen Zusammenhänge, also wir sind sozusagen dem Untergang geweiht und die Megakrise, die Enteignung, die Hungersnöte, der Bürgerkrieg, das ist alles um die Ecke. Das wird
aber das ist so das legst du mir jetzt sozusagen in den Mund, die ganzen Sachen. Nee, ich sag ganz klar,
dass es darauf hinauslaufen
muss. Ja, wird meiner Ansicht nach unausweichlich, weil wenn du in die Vergangenheit schaust, es endet immer so. Uns geht's halt noch sehr, sehr gut und ich möchte das ja vermeiden. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie, ich meine, ich werde ganz gerne oft als Crash-Prophet irgendwie diffamiert oder diskreditiert. Ich möchte das ja eher verhindern, weil ich habe es live miterlebt 2001 in Argentinien und die Geschichte ist voller solcher Beispiele, dass es immer wieder gleich endet und wir hätten doch jetzt die Möglichkeit, durch Gespräche wie diese, durch das Internet, durch die Geschichtsbücher endlich mal daraus zu lernen, ein besseres Geldsystem zu implementieren, dass es eben nicht zum Super-GAU kommt. Und die Chance, dass wir darauf hinsteuern, ist meiner Ansicht nach größer als je zuvor. Und wenn wir es verhindern könnten, wäre es doch super für uns alle.
Also ich glaube, wir werden das auch verhindern mit all den, all den Aufs und Abs und dem sozusagen Noise und den politischen Zankereien und den Skandalen und Skandälchen und so weiter.
Da habe ich wenig Hoffnung, also dass die Regierung das hinbekommt. Die Politik ist in der Zwischenzeit eher das Problem statt die Lösung. Aber wie dem auch sei, du sagst jetzt wieder, Deutschland hätte zum Beispiel im Durchschnitt mehr Lohn, mehr Wohlstand und so weiter. Aber die Realität da draußen sieht leider anders aus, weil durch den Cantillon-Effekt ist das alles ein bisschen verwässert. Ja. Einige wenige sind extrem reich geworden, was die ganze Statistik wieder nach oben hieft, aber die breite Masse verliert immer mehr Kaufkraft.
Guck mal,
in den
Median ist ja die, ist das ja
in den 70er Jahren konnte ein Familienvater eine vierköpfige Familie ohne Probleme ernähren. Gar kein Problem. Er konnte sogar noch ein Haus bauen, abbezahlen, in Urlaub gehen und die Kinder in die Ausbildung schicken. Heutzutage müssen beide Elternteile arbeiten. Am besten, sie kriegen gar keine Kinder mehr, sondern haben nur noch eine Katze zu Hause. Und wenn sie sich dann für eine Immobilie verschulden, müssen sie bis ins Rentenalter ihre Zinsen und ihre Schulden zurückzahlen. Du musst jetzt, das ist auch unausweichlich, du musst jetzt zum Beispiel auch mehr Arbeitsstunden investieren, um einen Anteil am S&P zu kaufen. Also wir verlieren Kaufkraft auf breiter Masse und es ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Also das kann man nicht ignorieren. Gerd, dafür bist du viel zu klug.
Gut, dass Investieren notwendig ist, ich glaube, da können wir uns sofort
alle genau.
Und das, aber stimmt das? 1970, 1971, das ist ja so
der Breaking Point.
Ja, der berühmte Zeitraum oder Zeitpunkt, besser gesagt.
Und warum?
Goldstandard.
Genau.
Ja. Das aber, beim Thema. Aber ist das richtig, Gerd? Also waren die Deutschen oder Bürger oder Menschen generell, waren die 1970, 71 noch richtig reich und heute sind
sie... Statistisch gesehen sind wir jetzt natürlich reich und wohlhabend. Ja, aber wir können es nicht
leisten. Das ist einfach Unsinn. Also wir sollten erstmal sozusagen so Bauchgefühle und Anekdoten und so weiter versuchen, außen vor zu lassen. Es gibt zum Beispiel das Thema Erschwinglichkeit. Du hast es ja letztlich berührt. Also Erschwinglichkeitsindikatoren für Wohnimmobilien. Ne? Und ich bin bekanntlich nicht der größte Freund, ich drücke es jetzt mal ein bisschen sarkastisch aus, von Immobilien als Weg, als Route zum reich werden, weil ich sage, es gibt bessere Wege.
Absolut.
Zum Beispiel Aktien. Ne? Aber trotzdem kann man mit Immobilien natürlich Geld verdienen und eine Immobilie als selbstgenutztes Wohneigentum ist eine Lifestyle-Entscheidung und so weiter. Ja. Und jetzt sagt alle Welt, du hast es ja auch gerade gesagt, es ist so unglaublich schwer, sich heute eine Immobilie leisten zu können und finanzieren zu können und so weiter. Und vor ein paar Monaten hat das Institut für Wirtschaftsforschung, Michael Voigtländer, das ist einer der führenden Immobilienökonomen in Deutschland, und zufälligerweise gleichzeitig einige Journalisten vom Handelsblatt, die auch nicht auf den Kopf gefallen sind, ich sage jetzt nur, es gibt zwei Studien, ja, und beide kommen zum gleichen Ergebnis.
Du weißt, ich habe auch Studien dabei, die genau das Gegenteil gesagt.
Dass, wenn man fair, ehrlich und objektiv und sachgerecht rechnet, nämlich zum Beispiel, dass wir seit 1970 oder 1980 oder 1990 wesentlich größere Quadratmeterzahlen pro Einwohner haben, also wenn ich immer größere Wohnungen finanzieren muss unter sonst gleichen Umständen, wenn also nichts, sich gar nichts im System ändert, aber alle wollen ständig größere Wohnungen, also die Wohnfläche pro Einwohner in Deutschland ist seit 1970 dramatisch gestiegen. Deutschland hat die größten Wohnflächen in Europa pro Einwohner. So. Und wenn ich dann die Qualitätsstandards, ne, Fußbodenheizung, Lift im Mehrfamilienhaus, was in den 70er Jahren noch die Ausnahme waren, heute die Regel und so weiter. Und das alles berücksichtigt, dann sind Wohnungen, also die Erhöhung der Realeinkommen der Haushalte berücksichtige, die Tatsache, dass in den 70er und 80er Jahren die Zinsen ja viel höher waren als jetzt. Viel höher waren jetzt als. Und wenn ich das alles berücksichtige, dann kommen diese zwei Studien zum Schluss. Nein, eine Immobilie ist Ende 2023 mit einer 70% Finanzierung nicht schwerer zu finanzieren als 1980, vor 40 Jahren. So, und ja, das klingt merkwürdig und viele sagen, na, das kann doch nicht sein. Aber jetzt haben sich mal zwei verschiedene Parteien dran gemacht, das wirklich zu evaluieren, nachzurechnen und dann kommt raus, nee, es ist nicht so, wie wir gefühlt denken und dann muss mir das auch zu denken geben. Und ich sage nicht, dass alles positiv ist. Ich sage, diese Regierung, die wir in den letzten 3 Jahren hatten, hat ein Desaster nach dem anderen produziert
d'accord.
Und die Vorgängerregierung
noch schlimmer.
Ja. Überwiegend sogar noch schlimmer, ja. Und über Migration sprechen wir jetzt sowieso nicht. Das ist auch nur so ein
Desaster.
Großes Thema, ja.
Desaster. Und,
aber ich sage jetzt nicht, dass alles sozusagen ein Desaster ist. Man hätte in den letzten 20 Jahren von der Politik sehr vieles viel besser machen können. Und dann würde es uns allen, fast allen von uns, besser gehen.
Deswegen musst du in die Politik. Aber ich habe jetzt auch eine Frage an die Zuschauer. Wie sieht's denn bei euch aus? Wie seht ihr es mit dem Immobilienbesitz? Würde ich mir echt interessieren, weil ich denke mal, es ist schwieriger als je zuvor, dass man hier Eigentum sich leisten kann. Vor allem geben die Banken ja keine Kredite
mehr. Genau. Wir schreiben in die Shownotes noch diese zwei
Links. Auch noch zwei spannende Sachen. Also Kapital hat das mal verglichen mit den 80er Jahren. Zum Beispiel damals steckten die Deutschen gemessen am Haushaltseinkommen 36% ihres Nettos in Kreditraten, heute nur noch 23%. Also die Frage ist ja auch, haben sich vielleicht Präferenzen verschoben? Hat sich oder anders gesagt, ist es überhaupt sinnvoll, ist es möglich, das zu vergleichen? Das beste Beispiel ist ja das iPhone. Das ist für uns heute normal. Wir können jetzt damit nicht zum Mars fliegen, aber das ist schon ein geiles Gerät.
Das ist deflationär.
Vor 40 Jahren nicht mal vorstellen können. Hat das so ein Taschenrechner, also was man da hätten wir den ganzen Tisch voll und hätten wahrscheinlich auch deutlich mehr Geld ausgeben müssen. Wie sinnvoll sind denn solche Vergleiche? Also jetzt, das ist genauso, Gerd hat es gerade gesagt, ein Haus von damals mit heute zu vergleichen, klar, ist ähnlich, aber
Nein, du musst einfach die Kaufkraft, wie ist die Kaufkraft? Wie
ist die Kaufkraft? Die Frage ist, was kriege ich quasi für mein Geld?
Selbst wenn genau. Ich ein bisschen weniger kriege, Beispiel ist entweder besser. Ist der Big Mac Index oder halt wie viele Anteile für eine Arbeitsstunde oder wie lange muss ich arbeiten, um einen Anteil am S&P 500 zu kaufen? Und dann siehst du halt
einfach, aber der Big Mac ist immer gleich.
Also wenn das ein und der wird immer kleiner, der Big Mac aber immer teurer.
Wenn Aktien nominal um 9 oder 10% steigen, was wir ja wollen, ne? Alle unsere Anleger, unsere Kunden zumindest, freuen sich, wenn die Aktienrendite hoch ist. Also nominale Aktienrenditen in den letzten 100 Jahren so irgendwo im US-Markt 9 bis 10%. Ne? Und wenn jetzt unser Einkommen um, sagen wir mal, 4% steigt und Inflation im Schnitt 2%, ist es doch klar, dass du mehr bezahlen musst heute, um, sagen wir mal, einen Anteil am S&P 500. Aber wenn dieser Anteil weiter um 10% jedes Jahr steigt, bei einer Inflation von 2 oder 3%, dann ist doch alles gut. Genauso wie es in den letzten 100 Jahren war, dass eine Realrendite des Aktienmarktes circa 6% ist. Und wenn du lang genug in Aktien investierst und genug investierst, nicht nur 2 Euro im Monat, dann wirst du unglaublich
davon profitieren. Du erzählst es den Leuten, die in den USA Donald Trump gewählt haben, weil sie gesagt haben, sie können sich nichts mehr leisten. Erzähl es den Menschen da draußen, die Bürgergeld beantragen, die Pfandflaschen sammeln müssen. Also nochmal, der Cantillon-Effekt ist das Hauptproblem, das Geldsystem ist das Hauptproblem. Die Politik wird daran wenig ändern können, wahrscheinlich oder auch generell wollen. Ich meine, Christian Lindner wollte was machen und wurde dann entlassen. Also wer Lösungen bietet, wird dann erstmal bestraft oder beschimpft. Und wir müssen einfach diese Probleme adressieren. Wir können sie nicht mehr ignorieren. Wir haben zu lange die schlechte Politik ignoriert. Wir haben zu lange die Verantwortung abgegeben. Wir haben zu lange die Euro-Krise, die Flüchtlingskrise, die Corona-Krise ignoriert. Und jetzt fällt uns alles auf die Füße. Und es wird uns unglaublich viel Wohlstand kosten. Und die breite Masse hat noch über 7 Millionen auf der hohen Kante. Die breite Masse ist nicht im Aktienmarkt, hat kein Bitcoin und ist finanziell einfach nicht gebildet. Und deswegen müssen wir da ansetzen.
Das ist ein guter Stichwort. Du hast ja vorher eine Kampfansage rausgehauen, und zwar die Zeit des passiven Investierens ist vorbei. Das ist doch jetzt noch, da glaube ich, da gibt's keinen Konsens.
Also ich glaube, das passive Investieren, also nicht nur, weil es für die vielen im unteren Drittel der Einkommenspyramide sowieso letztlich die einzige Art ist, am Kapitalmarkt zu investieren, was sie auch umsetzen können, ne? Also Stockpicking für den Fließbandarbeiter bei Opel oder sowas ist vielleicht jetzt nicht so die klügste Empfehlung, ne? Aber ein ETF kaufen auf einen Weltaktienfonds, das ist, glaube ich, noch realistisch. Die Durchdringung mit passiven Anlagen, echten passiven Anlagen, also Indexfonds / ETFs auf Buy and Hold Basis in Europa ist absolut mickrig. Ne? Da können wir im Vergleich zu den Amerikanern, die viel höhere Vermögenswerte haben pro Kopf, als wir noch unglaublich viel nachholen und so weiter. Also das goldene Zeitalter des passiven Investierens steht vor uns, weil es die objektiv beste Methode ist. Tausende von Studien zeigen es. Stockpicking, Market Timing funktioniert schlecht und für den normalen Privatanleger sogar noch schlechter. Es mag irgendwie ein paar einzelne Profis geben, die es hinkriegen. Da deutet sehr viel darauf hin, dass die Zusammensetzung dieser kleinen Profigruppe, die Stockpicking oder Market Timing auf die 2000 verschiedenen Varianten, die es geht, in einem bestimmten Zeitfenster, zum Beispiel die letzten 10 Jahre, hingekriegt haben, dass die Zusammensetzung dieser Gruppe ständig wechselt. Mit anderen Worten, wahrscheinlich war es Zufall.
Ja, nicht bei Stanley Druckenmiller. Ja. Nicht, der hat 40 Jahre am Strike.
Ja, also. Und also auf jeden Fall die Vorteile von passiv investieren und auch das Potenzial, das, das Wachstumspotenzial von passiv investieren. Die sind so klar wie Kloßbrühe. Und ich glaube, da, das sieht eigentlich auch.
Also ich meine ja auch mit passiv investieren, Inga, dieses 60-40 Portfolio, was ja eigentlich lange Zeit einfach das Novum war, zu sagen, einfach 60% in Aktien, 40% in Anleihen.
Also bist eher gegen Anleihen,
nicht? Ja, total. Also Anleihen sind das schlechteste Investment meiner Ansicht nach und ist nicht mehr der Garant für die Sicherheit, die man einfach mal für den Ganzen zugeschrieben hat, was ja auch so war, weil dieser 40-jährige Bullenmarkt jetzt vorbei ist durch diesen Paradigmenwechsel in der Investmentwelt durch die Notenbankpolitik. Ja. Und deswegen sage ich 60-40, bin ich ein großer Fan, aber 60% Aktien, ETFs und 40% eher Gold und Bitcoin, dann wird man besser laufen in den nächsten Jahren. Und natürlich kann man auch noch weitere Assetklassen dazu nehmen.
Zum Stockpicking nochmal ein Beispiel. Sorry, ich kann es ja nicht ersparen, aber du hast vor ein paar Jahren hast du Diamanten mehr empfohlen als Bitcoin.
Nee, nie. Ich habe immer, also in dem Buch, was du meinst, die Chance, habe ich 30% Bitcoin gesagt und bis zu 10% in Diamanten aus verschiedenen Gründen. Weil bei Diamanten, genauso wie bei Edelmetallen oder Bitcoin, wenn man die selber besitzt, hat man nach einem Jahr Haltefrist steuerfrei, muss keine Abgeltungssteuer zahlen. Parallel hat man ein limitiertes Gut, was man auch portabel weltweit mitnehmen kann. Also du kannst in München mit einem Diamanten einfach wegfliegen und so weiter. Und es war schon immer die ideale Fluchtwährung, aber nur als Beimischung bis zu 10%. Bitcoin hatte ich damals schon höher gewichtet, Aktien hatte ich höher gewichtet und deswegen... Die Diamanten,
aber Diamanten halt haben eine schlechte, also klar, die Funktion von Diamanten, die ist natürlich super.
Genial,
aber
gigantisch. Also in dem, ich muss Mario beipflichten, in dem 2019er Buch, der größte.
Die größte Chance.
Die größte, nee, 2019er Buch, der größte Crash aller Zeiten, ja. Ich hab's heute Morgen nochmal nachgeschaut, steht Bitcoin Maximum 5%, also bis zu, hast du ausgedrückt, bis zu 5% und Diamanten bis zu 10%.
Genau, aber 2020 kam mein nächstes Buch raus, da habe ich dann das Ganze nochmal geändert, 30% Bitcoin
und bis zu Maximum 20%. Entschuldigung, ich muss dich in deinem eigenen Buch korrigieren. Nee,
korrigieren. Also kannst du nachgucken.
Ja, also in die größte Chance aller Zeiten 20%, also die Zahl habe ich zumindest gefunden. Gut,
also ist auf jeden Fall mehr wie Diamanten, ob jetzt 10% oder 20%, sagen wir dahingestellt.
Aber nicht, Entschuldigung, Marc, lass uns da korrekt sein. Ja. Du sagst bis zu, das ist nicht, 20% ist nicht das gleiche
also
wie
ich,
bis zu 20%.
Genau.
Ne? Also die wenn Leute du die Prozentsätze, alle, die du in deinen Büchern für verschiedene Assets, Bitcoin, Gold, Silber, Platin, Diamanten, Aktien, Agrarland, Whisky, Sammel, Cash auch, im 2019er Buch sagst du 20% Cash, wenn du da alles aufaddierst, kommen da häufig dann Summen von über 100% raus, also muss ja der Leser irgendwo eine Anpassung vornehmen.
Du weißt ja selber, guck mal, in der Honorarberatung brauche ich maßgeschneiderte Strategien, wo ich den Leuten genau sagen kann, wie die Asset-Allokation aussehen soll. Ich meine hier, ich weiß nicht, wer das Buch liest, ist es ein Millionär, ist es ein Fließbandarbeiter von BMW? Deswegen habe ich immer gesagt, es sind Varianten. Wenn jemand risikoaffin ist...
Genau, aber dann solltest du nicht einfach hergehen und sagen, wenn du in einem Buch gesagt hast, bis zu 20%.
Nee,
deswegen, das ist 20% wahr. Das kann nämlich jemand interpretieren
deswegen, als
5%, 10%.
Genau, deswegen habe ich jetzt auch die 15,73%, die ich mit meinem Chancebuch seitdem jährlich ermittelt habe, ist praktisch der Schnitt. Habe ich alles gleich gewichtet. Wenn ich Bitcoin 30% gewichtet hätte, dann wäre die Performance noch besser geworden.
Genau, hätte Fahrradkette, aber du hast es nicht. Du hast gesagt, bis zu 20% und so weiter.
Aber trotzdem habe ich outperformed. Thorsten Gilling hat dazu auch ein Video gemacht, der ist ja auch das bei dir auf dem Kanal. Und da habe ich mit Abstand am besten performt bei allen Anlageklassen und gegenüber allen anderen. Aber wie dem auch sei, der
Kunde... Rohstoffe noch.
Ja, kurz. Gerne.
Wir haben jetzt schon ganz schön lange gequatscht.
Bist du auch oder was? Du hast noch ganz viele Fragen, dachte ich.
Ja, wir können auch noch ein bisschen, ganz kurz Rohstoffe.
Alles gut,
ja. Ist das ein gutes Investment, ja oder nein?
Ich
gerne, also gerne, ja.
Ich sag beide, ja, absolut, ist ein gutes Investment. Ja, warum? Weil meiner Ansicht nach, erstens, weil ich eine Stagflation erwarte. Stagflation bedeutet halt, dass also Goldman Sachs als auch die Bridgewater-Studie von Ray Dalio hat hervorgezeigt, dass praktisch in der Vergangenheit in einer Stagflation Commodities, also Rohstoffe und Gold am besten performt haben. Die musst du besitzen und deswegen bin ich bullish auf die Rohstoffe. Zudem sind Rohstoffe zum S&P 500 historisch günstig bewertet. Viele Unternehmen, also ich nehme jetzt nicht von Öl als Rohstoff, sondern von Minenunternehmen, von Explorern und so weiter, haben in den letzten Jahren die Zeit genutzt, um ihre Bilanzen zu bereinigen, Schuldendienste zu bedienen, die Schulden abzubauen, haben einstelliges KGV, haben teilweise zweistellige prozentuale Dividenden, also hochlukrative Unternehmen.
Aber dann Rohstoffaktien, meinst du?
Natürlich, immer.
Aber also dann bin ich ja streng genommen, natürlich auch Rohstoffe, aber eigentlich sind es ja Aktien, streng genommen.
Genau, Aktien. Ja. oder halt dann ETFs, also auf Uran, auf Öl und so weiter. Okay. Und zudem glaube ich halt, dass in der Zukunft wir noch mehr Rohstoffe brauchen, um die Industrie, also die Digitalisierung, die erneuerbaren Energien voranzutreiben, weil die sind sehr rohstoffintensiv. Und deswegen bin ich ein großer Fan von fossilen Energieträgern, von Atomenergie, also von Uran, aber auch von Gold, Silber, Kupfer etc.
Kupfer müsste ja, wenn man sich die Prognose anschaut, müsste es, also eigentlich kann es versteigen.
Genau, wird es
auch. Ich glaube es auch, aber...
Und zudem hast du halt noch den Aspekt, wir haben ja jetzt momentan, sehen wir eine multipolare Welt, was auch dann bezeugt, dass es mehr Unsicherheiten gibt, geopolitische Risiken und Öl zum Beispiel oder auch Rohstoffe generell ist ein Hedge für diese geopolitischen Risiken. Deswegen hast du das Beste aus allen Welten und aus dem Grund würde ich jetzt rein skalieren. Natürlich mit dem Hinweis, wenn es nächstes Jahr tatsächlich eine Rezession gibt, wenn es zu einer Korrektur am Aktienmarkt kommt, werden die nochmal auch viel verlieren und dann kann man nochmal einsteigen und deswegen immer in Tranchen einsteigen.
Gutes Investment Rohstoffe? Nein, also ich halte Rohstoffe nicht für eine attraktive Assetklasse, mit der kleinen Ausnahme in inflationären Schocksituationen. Wir die hatten
Corona,
ja,
da hat's genau, ja
tendieren Rohstoffe mit Betonung auf tendieren, nicht sie werden, sondern sie tendieren damit, sie gehen ja sowieso in die Inflationsmessung ein, mit der Inflation nach oben zu gehen, also sozusagen eine gute Inflationshedge, kurzfristige Inflationshedge zu sein. Aber ihr langfristiges, und das ist eben der Punkt, Renditepotenzial ist einfach schlecht. Seit in den letzten 15 Jahren, also grob gesagt seit der großen Finanzkrise, waren Rohstoffe ein Desaster. Fußnote, man kann in Rohstoffe nur über Rohstoff-ETFs investieren, also Rohstofftermingeschäfte. Du kannst nur in Edelmetalle direkt investieren. Du kannst nicht, Marc, wie willst du in Öl investieren?
Ich kaufe eine Exxon.
Ja, aber es ist ja, das haben wir. Ja,
Nein, Rohstoffaktien, wir reden jetzt über echte Rohstoffe.
Nee, aber ne? das macht keinen Sinn. Ich würde nie direkt, weil die Rollover-Kosten viel zu hoch sind. Aber du
hast gesagt, Rohstoff-ETFs.
Nee, ich würde, Rohstoff-ETF, ich empfehle immer Aktien im Bereich Uran, Öl, Gas, Kohle etc. pp. Und nochmal, ich würde jetzt investieren, nicht vor 15 Jahren. Ich habe vor 15 Jahren nicht gesagt, kauft jetzt Rohstoffe, sondern ich würde jetzt in Rohstoffe investieren, weil sie historisch günstig sind, weil sie die Bilanzen bereinigt haben und weil jetzt meiner Ansicht nach so ein Superzyklus ansteht in den nächsten Jahren, weil du brauchst in der inflationären Welt brauchst du limitierte Werte. Entweder limitiert durch Natur, Öl, Gas, Kohle, Gold oder durch die Mathematik wie Bitcoin. Und die werden alles outperformen, meiner Ansicht nach. Also, aber da können wir uns auch nochmal gerne in ein, zwei Jahren treffen.
Das, aber ja Rohstoffe sagen, also die sogenannte Limitierung bei Rohstoffen, die ist auch sehr stark in Anführungszeichen zu setzen. Also Agrarrohstoffe, die wir jeden Tag zum Überleben brauchen, sind sowieso nicht limitiert, weil wir die jeden Tag ja neu pflanzen, sozusagen neu produzieren. Energierohstoffe, na, wenn man bedenkt, dass die Sonne jeden Tag auf diesem Planeten, ich bin kein Energieökonom, ne, aber Terawatt, also gigantische Mengen von Energie auf diesem Planeten kostenlos herunterschickt, ne, sind, und aus Sonnenenergie kann man jede andere Art von Energie produzieren, sind also schlussendlich nicht mal Energierohstoffe limitiert.
Dafür brauche ich dann aber viel Silber, um das.
Genau, erstens brauchst du viel, aber wir haben
70% der Weltoberfläche, nämlich die Ozeane in erster Linie, im Grunde genommen noch überhaupt nicht nach Rohstoffen gesucht, weil sich's bisher nicht rechnete, weil die Preise sozusagen nicht hoch genug waren, oder die Technologie aber noch
Deutschland
nicht
da war. Ist das,
also das Rohstoffe, wir haben 500 Jahre Kohle, das sagen selbst die pessimistischen Studien. Also dass Rohstoffe limitiert sind, das ist ein solches Ammelmärchen.
Nee, ja? sehe ich nicht so. Also Gold ist definitiv limitiert, Rohstoffe sind limitiert durch die Natur, aber Fakt ist ja tatsächlich, ich meine, wenn du sagst, Deutschland ist das abschreckende Beispiel für Solarenergie und für die grüne Revolution. Ich meine, solange wir keine Speichertechnologie haben, können wir diese fluktuative Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien nicht nachhaltig grundlastfähig verwenden. Und Deutschland ist das abschreckende Beispiel, keiner folgt uns. Und um halt diese ganzen sozusagen erneuerbaren Energien zu generieren, brauchst du ja Silber, Kupfer, Zement, Sand etc. pp. Und jeder muss selbst entscheiden, wohin die Reise geht, wie man anlegt. Ich glaube einfach, limitierte Werte werden outperformen. Und nochmal, solange der Mensch einfach Gold einen Wert gibt oder Öl und Gas, werden wir definitiv davon profitieren. Aber und ich finde einfach gerade, Commodities sind für mich eigentlich ein schreiender Investmentruf, dass man da jetzt investieren muss, weil sie günstig sind. Wenn ich eine Petrobras im Portfolio habe, KGV von 4 und eine Dividende von über 15%, dann muss ich kein Ingenieurwissenschaftler sein oder mir irgendwie was anderes irgendwie aneignen, sondern kaufe ich die einfach, weil ich weiß, wir werden auch noch in 50 Jahren, egal was die EU oder die Frau von der Nein sagt, werden wir noch fossile Energieträger verwenden, Punkt aus.
Vielleicht ein gutes Fazit. Du hast gerade die Steilvorlage geliefert, KGV von 4 oder 5. Also gibt's noch viele günstige Aktien anscheinend?
Ja, klar.
Wo stehen wir insgesamt am Aktienmarkt? Vielleicht von beiden
eine also der, ja, wenn ich da vielleicht vorpreschen darf, der globale Aktienmarkt ist im Großen und Ganzen normal bewertet. Es gibt zwei Segmente, Teilsegmente des globalen Aktienmarktes, nämlich Tech-Aktien, in erster Linie US-Tech-Aktien, also große Large-Cap-Tech-Aktien, die sehr hoch bewertet sind.
Ja.
Und in reduzierter Form ist der amerikanische Aktienmarkt hoch bewertet, aber der Rest des globalen Aktienmarktes, also alles außerhalb der USA regional und alles, was Branchen anbelangt oder Sektoren anbelangt, außerhalb des Tech-Sektors, ist entweder normal bewertet oder günstig bewertet. Also von heiß
gelaufen. Was siehst du als günstig an? Welche Märkte?
Wenn man jetzt das KGV als Richtlinie hernimmt, aber das würde, wenn ich jetzt das Kurs-Buchwert-Verhältnis hernehmen würde, eher noch stärker gelten, was ich jetzt sage. Aber bleiben wir beim KGV, das ist am einfachsten. Ist irgendwo ein KGV von 16, 17 ist normal. Mhm. Vielleicht haben Tech-Werte ein gerechtfertigtes KGV eher von 18, 19 oder sowas. Und jeder kann übrigens zum Beispiel MSCI-Indizes, MSCI USA, MSCI Argentinien, MSCI Europe und so weiter googeln oder MSCI Global Information Technology, und da sind diese KGVs mit drin, die Trailing, die rückwärtsgerichteten und die vorwärtsgerichteten sind eher aussagekräftiger, und wenn ich die hernehme, diese KGVs hernehme, dann ist das der Fall, was ich gerade geschildert habe. Also dass man sagen kann, der globale Aktienmarkt ist jetzt heiß oder überbewertet mit diesen zwei Qualifikationen, die ich gerade genannt habe, das wäre Unsinn. Also jeder kann jetzt breit gestreut, wenn er so ein bisschen drauf achtet, ich gehe nicht vorwiegend in Tech rein oder habe nicht 80% Tech-Aktien im Portfolio, braucht jetzt eigentlich keine große Angst zu haben. Dass ein Crash kann immer kommen. Ne? Da gibt es auch tolle Studien, die zum Beispiel Bewertungsniveaus anschauen und dann gucken, wie wahrscheinlich war bei einem Bewertungsniveau von 17, also völlig normal, dass innerhalb von 5 Jahren ein Crash kommt. Wie wahrscheinlich war das bei einem Bewertungsniveau von 20, 25 oder in die andere Richtung unten? Und du findest da keinen großen Zusammenhang. Mit anderen Worten, also Aktiencrashes 1937, so ein berühmtes Beispiel mit dem größten One-Day-Crash aller Zeiten, 25% an einem Tag. Also ein Crash kann immer kommen, aber tendenziell ist es natürlich gut, in einen günstig bewerteten Aktienmarkt reinzukaufen. Die erwarteten Renditen in Zukunft gerichtet sind dann höher. Und aus Bewertungssicht jetzt zum Schluss gibt es also keinen Grund, jetzt nicht zu investieren in Aktien.
Sehe ich genauso, da sind wir uns wirklich einig. Also the trend is your friend. Wir sehen gerade ein Melt-up. Die Liquidität ist vorhanden, sondern die Liquidität da ist. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich schaue vor allem auf die Geldmenge M2. Werden die Märkte weiter nach oben gepusht werden, egal ob Aktien, Gold oder Bitcoin. Die Large Caps, also die Tech-Aktien, sind tatsächlich überbewertet, können aber trotzdem weiterlaufen. Man wisst ja, die Übertreibung kann länger gehen, wie manche Leute liquide sind. Das hatten wir ja 1996 auch gesehen. Da gab es schon die ersten Warnungen hier bei der Tech-Bubble. Die Party ging noch 4 Jahre weiter und die größten Gewinne wurden im letzten Drittel gemacht. Also dahingehend, auch wenn Warren Buffett jetzt auf der Seitenlinie steht mit 325 Milliarden Dollar und der Warren Buffett Indicator Alarmsignal ist, muss man einfach sagen, gerade also Warren Buffett Indicator oder auch Schiller Ratio sind halt leider nicht mehr sind eine Guideline, aber können nicht mehr herangezogen werden, weil halt wir sehr stark liquiditätsgetrieben sind. Liquidität ist the only game in the town. Und es gibt unglaublich viele Märkte, die gut bewertet sind, die günstig bewertet sind. Also ich finde, Rohstoffe sind screaming buy, also muss man eigentlich investiert sein. Ich finde, China ist günstig, wobei immer das die Rustikation das Problem ist. Emerging Markets unglaublich billig.
Deutsche Autoaktien.
Ja, ich bin bullish, also definitiv. Also da gibt's auf jeden Fall Möglichkeiten.
Wirklich? Für deutsche Autoaktien? Nee, das war jetzt.
Ja, wenn wir.
Ironisch.
Nee, also ich liebe Mercedes und Porsche, aber es ist eher zum Fahren. Aber unabhängig davon, auch da wird es einen Trendwechsel wieder mal geben, dass man die wieder kaufen kann, wenn wir wieder zur Gesinnung kommen, wenn wir endlich wieder die Vernunft über die Ideologie stellen. Und danach sieht's ja gerade aus, dass wir wieder zur Vernunft kommen und diesen ganzen ideologisch-dogmatischen Wahn entrinnen. Und ich finde, wie gesagt, Bitcoin nach wie vor interessant, Gold interessant. Und diese ganzen anderen Indikatoren zeigen ganz klar, wir haben keine Überbewertung am breiten Aktienmarkt. Und nochmal, the trend is your friend, wir werden neue Allzeithochs sehen. Und ich denke mal, nächstes Jahr könnten wir einen Crash sehen, davon gehe ich jetzt mal aus. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, wenn die USA in die Rezession kommt, wenn die Arbeitslosenquote steigt und wenn natürlich dann auch die Stagflation kommt, dann muss man dementsprechend positioniert sein und dann kann man auf jeden Fall auch da profitieren. Jede Krise ist eine Chance, ganz wichtig zu wissen.
Wenn du sagst, Crash könnte sein, was heißt das für dich, 20%?
Ein Börsencrash hat mal eine Korrektur. Normalerweise, es gibt ja keine einheitliche Definition. Normalerweise sagt man, wenn der Börsenmarkt 20% korrigiert, ist es ein Bärenmarkt, ist es ein Crash. Und das ist durchaus möglich, aber das ist auch kein Beinbruch. Das sehen wir bei Bitcoin alle 4 Jahre. Und dahingehend muss man halt das sogar eher antizyklisch nutzen, um dann einzusteigen. Ich glaube, jede Korrektur nächstes Jahr, egal ob Gold, Bitcoin oder Aktien, sollte man antizyklisch nutzen, weil wir werden eine weitere Inflationswelle sehen, die alle Assetklassen nach oben treiben wird. Und das schnellste Pferd im Stall, meiner Ansicht nach, wird Bitcoin sein. Und wir haben es ja gesehen, Gold hat den Aktienmarkt jetzt outperformt dieses Jahr mit 45%, Silber 35% und Bitcoin ist sowieso Nummer 1 mit über 70%.
Ja, auf lange Sicht sieht es bei Gold und Silber nicht so toll aus. Aber generell, also letzten Endes, Diversifikation ist sinnvoll und da können auch Edelmetalle eine Rolle spielen. Ich muss, glaube ich, auch noch dazu sagen, dass Marc, das ist mir auch nie so klar geworden bei deinen Büchern, wenn du irgendwo sagst, maximal 10% Bitcoin oder so, was meinst du jetzt? Anfänglich 10% oder angenommen
Bitcoin? Also aktuell sage ich 30% bis zu 30%, genau. Aber es kommt halt immer drauf an, natürlich.
Ja, aber wenn jetzt jemand mit 30% anfängt und dann haben wir wieder mal einen...
Nee, immer in Tranchen.
Genau, oder in Tranchen, aber jedenfalls nach 2 Jahren ist er bei 30% und von seinem Gesamtvermögen und dann explodiert der Bitcoin-Preis mal wieder, bevor er dann wieder ein bisschen crasht und so weiter. Und dann nach weiteren 12 Monaten hat er 60% Bitcoin, nicht mehr 30% Bitcoin
in seinem Portfolio. Rebalancing, ne?
Genau, also dann würdest du sagen, die 30% ist die Obergrenze.
Würde ich immer machen, dann muss ich dann selbst entscheiden.
Okay,
natürlich langfristig, genau, langfristig war es natürlich immer klug, Bitcoin einfach zu halten, weil es alles...
Ja gut, aber dann bleibst du nicht bei den...
Ja, natürlich, klar.
Würdest du nicht bei 5%, 20%, was immer deine Grenze ist, bleiben. Mhm. Ne? Und so müssen, glaube ich, auch diese Zahlen verstanden werden. Und dann, also hat mal einer gesagt, William Bernstein, ein Autor, den ich sehr schätze, ne? Also wenn du, angenommen, du kannst so schlau investieren wie Warren Buffett, ne? Der in den letzten 70 Jahren, glaube ich, sehr erfolgreich gewesen ist. Wenn du nur mikroskopische Geldsummen investierst, anfänglich oder laufend, dann wird trotzdem nichts raus. Also du musst auch ordentlich von deinem Einkommen was abzwacken, Konsumverzicht, gute Renditen und auch tatsächlich Geld investieren und nicht nur mikroskopisch. Also wenn ich vor 10 Jahren in Bitcoin 0,1% meines Vermögens, dann wäre es halt nicht das gleiche gewesen wie 10% meines Vermögens.
Aber spannende Studie habe ich dabei, und zwar von Bitwise, die gesagt haben oder die erstellt haben, dass praktisch, wenn du eine Allokation von nur 2,5% von Bitcoin hast, nur 2,5%, das wirklich nicht viel ist, dass du dadurch die Volatilität in deinem Portfolio massiv reduzierst, was überraschend ist, aber die Performance, die Outperformance, die Profit massiv
erhöht. Glaube ich dir.
Und ist empirisch bewiesen. Und deswegen hat ja wahrscheinlich auch die Wall Street jetzt gesagt, okay, wir müssen Bitcoin einfach adaptieren, wir müssen hier im Bitcoin-Markt dabei sein. Es ist eine neue Asset-Klasse und Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben. Und deswegen kann ich auch nur jedem raten hier, kauf Bitcoin.
Da ist Gerd, glaube ich, der Chor, oder? Also wenn es in einem gewissen
schaubaren
Bereich bleibt, dann
ist auch in meinen Büchern nachzulesen. Also wie gesagt, ich persönlich habe keine Bitcoins, weil es mich bisher noch nie gereizt hat.
Gerd ist reich genug.
Genau, aber
er wird noch reicher, weil Bitcoin hat alles outperformed.
Der Grenznutzen von zusätzlichem Einkommen oder Vermögen nimmt irgendwann auch mal ab. Aber
too rich to care.
Großartig,
da wollen wir alle hin.
Aber auf jeden Fall sollte jeder, der in Bitcoin investiert, und das gilt natürlich genauso für Einzelaktien, das gilt genauso für Gold oder Private Equity oder Anleihen oder Hedge oder Hochzinsanleihen, das gilt für oder auch für Immobilien irgendwo eine Portfoliostruktur haben und dann im Zeitablauf darauf achten, dass diese Portfoliostruktur gleich bleibt und oder modifiziert wird, so wie man sie will, und dann bleibt sie gleich oder wie auch immer. Aber es muss ein gewisses Prinzip und ein gewisses System da sein. Und einfach zu sagen, ich investiere 5% in, Ölaktien. Ja, was passiert dann in 2 Jahren, wenn die 10% deines Portfolios ausmachen?
Rebalancing.
Ja, genau.
Genau. Guck mal, Herren. Mhm. Also ich habe jetzt mal auf die Liste geschaut. Wir haben, was wir uns vorgenommen hatten, haben wir, glaube ich, alles umrissen. Wir könnten jetzt natürlich noch 4-5 Stunden weiter quatschen.
Gerne, ich habe Zeit.
Vielleicht irgendwann.
Ich finde es kurzweilig. Ja, gerne. Nee,
war super. Also ich glaube, das war ein Streitgespräch würdig. Wir hatten einen schönen Konflikt. Aber ich glaube, wir haben auch rausgearbeitet.
Ja.
Viel Konsens.
Und vor allem, wir waren, glaube ich, hoffentlich ein Paradebeispiel, dass es noch möglich ist, in einer Demokratie, in einer pluralistischen Gesellschaft zivilisiert miteinander zu streiten, sich trotzdem noch sympathisch zu finden. Und
macht doch Spaß.
Genau, aber das fehlt uns ja, daran krankt ja unsere Gesellschaft. Ich glaube, das sollten wir alle wieder können, dass man auch miteinander streiten kann und trotzdem danach noch ein Bier trinken geht. Das machen wir jetzt, ne?
Herzlichen Dank euch.
Danke.
Hat großen Spaß gemacht.
Dito.
Und ich hoffe euch auch, wir bekommen einen Daumen nach oben und ich glaube, wir haben richtig schön Stoff zum Diskutieren geliefert. Gerne in die Kommentare schreiben, auch wenn ihr vorne seht, vielleicht den anderen da. Danke euch fürs Zuschauen, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.